Drachentöter.
Hallo und willkommen zur neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und werde heute mit den Rechtsanwälten Michael Lanzinger, seines Zeichens Nerd, und Alexander F. S. Putzendoppler, seines Zeichens bekennender Brettspielesammler, über die wunderbare Welt der Spiele reden. Aber auch der eine oder andere Schwank aus der Welt der Gerichtssäle wird hier von den beiden präsentiert. Und los geht's. Dann begrüße ich heute in meinem Drachentöter-Podcast zwei spannende Gäste. Auf der einen Seite in Rechtsanwalt Michael Lanzinger, den kennen wir eh schon seit einigen Folgen und immer wiederkehrend. Hallo Michi.
Hallo.
Und neu, ein zweiter Rechtsanwalt, diesmal nicht aus Oberösterreich, aus Wien, in Alex. Bitte Alex, du hast so einen spannenden Namen.
Ja, Alex ist wahnsinnig spannend, vor allem wenn man es übersetzt. Alexandros heißt übersetzt auf Deutsch der Männerverderber. Nein, Alexander Putzendoppler, und das ist tatsächlich ein oberösterreichischer Name.
Okay. Du bist aber kein gebürtiger Oberösterreicher. Ja. Okay. Gut. Der Grund, warum wir uns heute in so einer kleinen illustren Runde treffen, ist ja der, dass wir alle dasselbe Hobby haben, nämlich Spielen bzw. im Besonderen Rollenspielen. Jetzt weiß ich schon vom Lanze, dass der da dass die eine oder andere Session vor Gericht leicht rollenspieltechnisch, wie sagt man da, veruntreut. Ist das der korrekte Wortlaut? Wahrscheinlich juristisch nicht ganz, oder?
Mehr oder weniger. Also ich versuche, Rollenspielthemen hin und wieder ein bisschen einzubringen. Zum Beispiel letztens habe ich eine Haftrichterin angerufen, und die hat gesagt, ah ja, der Jedi-Anwalt. Ich war glücklich.
Berechtigt. Auch wenn Jedi nicht
ganz cool sind. Darüber müssten wir diskutieren.
Moment, okay. Da gibt es jetzt einen Meinungsstreit.
Ich muss jetzt ganz, ganz kurz also einwerfen. Eine Frage an dich, Alex. Voyager oder Next Generation?
Wenn schon, dann Next Generation.
Okay, du hast jetzt gerade die Session überlebt.
Amen, Bruder.
Ja. Nein, wir haben nämlich eine Diskussion, eine ewige mit dem Max, und der ist nur Voyager, alles andere ist uninteressant in seinen Augen, und das müssen wir schlichtweg verteidigen, dass Voyager keine der besseren Serien ist für Star Trek, aber ja, wenn wir schon beim Thema sind, du sagst, jede interessierte weniger, Star Trek eher mehr. Was sind denn so?
Nein, ich habe gesagt, jede ist cool.
Okay.
Das gütige Imperium ist cool. Diese Saubermänner sind lächerlich.
Das gütige, ja, wie schaut das dann aus?
Imperium.
Wie schaut das dann aus? Man, vom Lanze kennen wir einiges, wie er tickt und wie er drauf ist. Wie schaut es bei dir aus? Wie bist du da infiziert worden mit dem Ganzen oder wird dir das vollzogen?
Ganz lange her. Begonnen mit Nerdism an sich hat das Ganze relativ früh. Ich habe tatsächlich sehr früh lesen können. Also mit 3, 3,5 habe ich lesen können und habe da auch schon zu lesen begonnen. Also wirklich selber. Und bin dann über den Sohn bzw. die Söhne eines Arbeitskollegen meines Vaters dazu gekommen. Ich war damals 7, 8 so irgendwas und die halt 16 und 19, somit natürlich sehr cool und ich habe sehr viel aufgeschaut. Und das war dann tatsächlich Erstkontakt mit tatsächlich Pen and Paper, Tabletop. Wie ist das, wenn sich zwei Brüder mit scharf geschliffenen Waffen verlustieren und der eine dem anderen halt live versehentlich den Finger abhackt. Tatsächlich so geschehen. Und. Und da ich mit denen tatsächlich sehr viel Zeit verbracht habe und sie mich, obwohl ich halt über 10 Jahre jünger war, jetzt irgendwie nicht als sinnloses Anhängsel betrachtet haben, sondern halt immer mitgenommen haben, hat es damit dann begonnen. Und tatsächlich deren System des Wollens sozusagen. Nein, das, was die halt gespielt haben, war tatsächlich damals die alte zweite Edition von AD&D, damals noch bei TSR, beziehungsweise ich weiß gar nicht, welcher Verlag das auf Deutsch rausgebracht hat. Ich glaube, Überreuter war das. Bin mir nicht sicher, aber eigentlich was ganz Untypisches. Aber ja, was mit TSR und Co. passiert ist, ist mir eh alle. Naja, und das war halt der Einstieg. Und dann war es um mich geschehen und dann ist halt alles gekommen, was so kommen kann. Also eben Pen and Paper, Brettspiele, wie man, also die Zuhörer nicht, aber ihr als Zuschauer schon seht halt in massiger Anzahl. Soweit ich weiß, habe ich die zweitgrößte Privatsammlung Österreichs.
Okay.
Und halt alles andere auch. Also von Popkultur rauf und runter. Ja, wie man halt zum Nerd so wird.
Zweitgrößte Privatsammlung, okay. Von wie vielen Spielen oder Schachteln sprechen wir da?
Viele. Ich werde mir wie immer geschimpft. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, aktuell Brettspiele sind es ohne Erweiterungen 1580, sowas in der Gegend. Ich weiß nicht, ob zwischen mir und der Nummer 1 noch andere sind. Ich weiß ich schlicht nicht, aber auf BGG, also Board Game Geek in Österreich, der vor mir ist als Privater, der hat über 10.000. Also da ist noch Luft nach oben.
Was mir persönlich wirklich das Herz aufgeht, nachdem ich da ein bisschen mitschauen darf, was du da im Hintergrund hast, ich sehe hinter dir, da gibt es so komische Aventurier-Schachteln.
Ja, das Kartenspiel.
Finde ich persönlich extrem gut gelungen.
Ist es ja, auch wenn es ein Plagiat ist, aber es ist ein sehr gutes Plagiat.
Das stimmt, ja. Nein, es ist eine sehr große Auswahl. Also ich erkenne selbst als Nicht-Hardcore-Brettspieler einige Titel.
Die Zuhörer können es jetzt natürlich nicht sehen, aber das ist eine Wand voll mit Brettspielen. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen an einen Games Toys and More in Linz von Daniel Wenger oder an Planetary in Wien. Tatsächlich, glaube ich, bei uns beide, bei mir und beim Alex, der gemeinsame Rollenspiel-Dealer unseres Vertrauens, wo wir uns, glaube ich, als erste Mal live und weglaufen.
Ja, und ich dich nicht erkannt habe wegen der Maske.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Warst du verkleidet, oder?
Nein, nicht diese Maske, die andere Maske.
Die Purge-Maske, was der so. Und nein, wir kennen uns tatsächlich, also ich glaube, wir haben uns wirklich erst ein oder zweimal so live gesehen, weil irgendwann einmal, und das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne Origin-Story, irgendwann einmal kriege ich einen Brief in die Kanzlei von der Kanzlei Butzendoppler. Und drinnen ist, ich habe den Brief natürlich nur immer, handgeschrieben mit einer wirklich schönen Schrift, also viel schöner als meine, mit einer, glaube ich, Kalligrafie-Feder in smaragdgrüner Tinte, ein handgeschriebener Brief, der angefangen hat mit Betreff, kein sinnvoller. Und dann irgendwie so, ja, Herr Kollege, ich habe die entdeckt im Internet, ich glaube über die Law Bastards, finde ich geil, was du machst. Und ja, das war eigentlich so Fanpost, da bin ich mich wahnsinnig gefreut und habe dann gleich angerufen und ja, seitdem kennen wir uns und haben dann, glaube ich, relativ lang geredet da miteinander und so und haben.
Nein, ich habe das tatsächlich, also gefunden habe ich dich über eine Kollegin, die noch Konzeline ist und übrigens jetzt in 2 Wochen Prüfung hat, die nämlich über deine Homepage gestolpert ist und gesagt hat, das ist ja voll komisch, da steht klingonisch. Da habe ich gesagt, was heißt da komisch, das ist geil. Und ich finde das einfach großartig.
Tatsächlich haben wir auch schon mal fachlich was gemacht, also sprich, wir haben schon mal eine Prüfung gemeinsam simuliert. Das war ziemlich cool.
Ja, das war lustig.
Weil der Alex ist nämlich Prüfer, also Rechtsanwaltsprüfer. Das ist einer von den Leuten, wo man sich wirklich davor fürchtet, das Rechtsanwalt. Die Rechtsanwaltsprüfung und die Prüfer vor allem. Und Mythen und Legenden besagen, dass er eine gewisse Katharina Bisset auch geprüft hat.
Ah, die habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Aber nicht live, aber zumindest.
Ganz genau, in der Doctor Who-Folge. Und das Schöne ist das, immer wenn ich sage, du, ich habe mit Alex oder Butzi, sage ich manchmal gern. Verzeihung, Herr Kollege. Es ist immer schön, wenn ein Zug zu einem zusammen. Das hat was.
Ich schicke tatsächlich jedes Jahr am Jahrestag ihrer Prüfung einfach nur ein Foto von ihrem Akt. Kommentarlos.
Das ist geil. Das ist geil.
Sie findet das nicht so lustig, aber ich schon.
Ich find's super. Und gemeinsam haben wir eben mal mit einer anderen Kollegin, die mittlerweile auch die Prüfung geschafft hat und sie jetzt mit einem anderen Kollegen selbstständig gemacht hat, haben wir dann zu viert, glaube ich, dann die Prüfung simuliert. Das war recht cool. Also haben wir uns so zusammengesetzt, da wie wir jetzt zusammensitzen, nicht über Discord, da war über Video und haben die mündliche Prüfung simuliert.
Ja, das war lustig.
Ich hätte es, glaube ich, nicht so lustig gefunden, aber ich habe es auch cool gefunden einfach.
Ich habe heute erst wieder geprüft und es waren wirklich unfassbar gute Kandidaten, ja.
Was prüfst du eigentlich? Weil als Rechtsanwalt bist du ja entweder Zivil- und Unternehmensrecht oder öffentliches Recht.
Ja, das ist in Wien ein bisschen anders als in Oberösterreich. Wenn eigentlich das RAPG, also das Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, grundsätzlich für ganz Österreich gilt, so hat doch jeder Sprengel so seine Eigenheiten. Bei mir ist es meistens so, dass ich die Prüfziffern 5, 6 und 10 prüfe, das heißt Handelsrecht, also Unternehmensrecht mit allen Nebengeräuschen. Also Markenrecht, Immaterialgüterrecht, Wettbewerbsrecht und. Dann Insolvenzrecht und Standesrecht und der Anwalt als Unternehmer.
Mhm. Ja, Standesrecht wird bei uns meistens vom Vorsitzenden geprüft.
Ja, da die Vorsitzenden bei uns grundsätzlich Richter sind. Ja, Ja, es ist ganz anders bei euch, weil eigentlich ist es ja so, dass man sich untereinander absprechen sollte, wer welche Ziffern macht, aber bei uns ist das nicht möglich, glaube ich, rein organisatorisch, weil es so viele Kandidaten sind, sodass das OLG, also das Oberlandesgericht, die Prüfer einteilt für ihre Prüfziffern. Und es ist eh schlau, man kann im Vorfeld, wenn man anfängt, sagen, ja, okay, ich prüfe Öffentliches oder eben nicht, weil die meisten Kollegen wollen das nicht prüfen, so auch ich nicht, weil sie keine Ahnung haben, so auch ich nicht. Und dann wäre das irgendwie sinnlos, das zu prüfen.
Kenne die Problematik. Vielleicht ganz gut für unsere Hörerinnen und Hörer, bevor wir da jetzt alle verlieren, ja, im Drachentöter Podcast. Du musst als Rechtsanwalt, musst du eine Rechtsanwaltsprüfung ablegen. Das ist zuerst 3x8 Stunden schriftlich, Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht. Und dann im Anschluss, ich glaube 100 Monate später, machst eine 2-stündige Prüfung, wo du 4 Prüfer hast, wo 2 davon Anwälte sind und 2 davon Richter. Und wenn du das schaffst, dann kannst du dich in die Liste der Rechtsanwälte dann eintragen lassen, wenn du die restlichen Voraussetzungen erfüllt hast. Also unter anderem eine gewisse Praxiszeit und ich glaube eine Hauptpflichtversicherung und gewisse Ausbildungen und so weiter. Und es ist, und während ich die Freude habe, oder auch die Ehre habe, bei der Anwaltsakademie, also der Ausbildung tätig zu sein, habe ich auch so nicht geschafft, was der Kollege Butzendoppler geschafft hat. Er prüft nämlich. Ja. Aber als Strafrechtler, das ist klassische Richtermaterie, also da haut es einem auch nicht viel, ja.
Und für alle, die woher auch wirklich keine Ahnung haben, das ist tatsächlich eine der schwierigsten Berufszulassungsprüfungen, die es gibt. Also jeder, der das hinter sich hat, ist froh, dass er es hinter sich hat. Also wenn er es positiv hinter sich hat. Es ist nicht schön. Und da meine eigene ja auch noch nicht allzu lange her ist, ich meine jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre, aber trotzdem, wir bemühen uns schon, das möglichst angenehm für die Kandidaten zu machen. Und das habe ich so tatsächlich auch noch nie erlebt heute. Also wie gesagt, abgesehen davon, dass die beiden Kandidaten wirklich extrem gut waren, haben sie sich nachher bedankt bei uns allen Vieren. Ich meine, Eigenlob stinkt jetzt, aber dass wir eine angenehme Prüfungssituation geschaffen haben, weil sie waren halt zuhören auch bei Prüfungen. Und das war halt eher mehr so wie auf der Uni und ein bisschen streng. Und gerade in der Konstellation, wie wir halt wieder zusammengesessen sind, es ist schon angenehm, wenn der Schmäh ein bisschen rennt. Und ich versuche das halt schon immer auch aufzulockern mit erstens gescheit reden, b noch viel mehr blöd reden und halt irgendwelchen Dingen, die halt eher ungewöhnlich sind. Also es war jetzt vor 4 Wochen oder so, waren Arch Enemy und Behemoth in Wien, war ich natürlich dort und habe dann auch ganz arg subversiv, rebellisch, wie ich bin, dort halt bei Under Black Flags We March mitgefilmt und habe halt so einen 10-Sekunden-Clip heute den Kandidaten oder dem einen Kandidaten gezeigt, so gesagt, hey, komm her da, anschauen. Und habe gesagt, zur erste Frage, okay, wissen Sie, was das für ein Band ist? Nein, ich bin so ein Softie, aber kriege ich jetzt ein Minus? Ich gesagt, nein, das passt schon. Und dann ist es halt weitergegangen mit, ja, okay, wie ist das Veranstaltungen, wie darf ich filmen, darf ich nicht filmen, was sind da so die Themen? Und wenn man das halt mit ein bisschen Blödsinn machen aufbaut, dann ist das für alle Beteiligten halt angenehmer. Genauso, das war einige Jahre her. Und da habe ich mich auch bemüht, außerdem, was heißt, da ist gerade diese Entscheidung, Magnum Mandel versus Lidl Mag. Ja, Lidl was, Magnum-Nachbau kommen und dann habe ich halt zur Prüfung eine Kühltasche mitgenommen mit eben diesen Eisen und habe das Eis halt auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, was fällt Ihnen jetzt dazu ein und was fällt Ihnen an diesem Eis auf? Gut, Kandidat war auch ganz brav, hat das erkannt, hat sogar die Entscheidung gekannt und dann haben sie mich ganz traurig angeschaut und dann dürfen wir das jetzt essen? Und gesagt, ja, selbstverständlich und dann habe dann halt für die Richter und für den Kollegen halt natürlich auch noch Eis mitgehabt und dann war, Moment, jetzt wird's ganz schlecht, das Eis gebrochen. Und ja, also es ist wirklich eine mühselige Prüfung und vor allem die Lernzeit vorher. Also im Prinzip hast, ich meine, ein bisschen auf, ein bisschen ab, aber im Prinzip 3 Monate kein Leben, weil du in 3 Monaten dein ganzes Studium nochmal lernen musst.
Der Stoff ist recht schnell erklärt, weil das ist halt das gesamte österreichische Recht, so mehr oder weniger. Das ist recht praktisch.
Ja, ist schon, ist voll super. Also ich habe bei meiner eigenen zum Beispiel als nicht Stoffabgrenzung, Eingrenzung, sondern irgendwie noch Erweiterung gehabt. Einer meiner Prüfer hat gesagt, na, also Weltraumrecht kommt schon dazu. Und ich gesagt, ernsthaft jetzt? Ja, ja, ernsthaft. Ich habe dem...
Ist auch wichtig.
Ist total wichtig. Es ist zwar nicht so gut wie das Star Wars-Gesetz, also das Bundesgesetz über das Verbot von blindmachenden Laserwaffen, aber Ja, das ist auch so ein bisschen Anlassgesetzgebung. Und es kennt tatsächlich, also mit jedem Strafrichter in Wien, mit dem ich rede, also ich mache ja fast kein Strafrecht, also ich gehe mit denen immer nur Bier trinken, kennt das wirklich unter Star Wars Gesetz, weil dieser Titel einfach so blöd ist. Und Fun Fact, das ist noch nie angewendet worden, aber es gibt. Voll super.
Dann sind wir jetzt aber gespannt, was ist da der Inhalt oder um was geht's? Kurz umrissen.
Ganz am Anfang wird definiert, was ist eine blindmachende Laserwaffe. Dann wird gesagt, du. Das tut man aber nicht. Und dann sind es nur mehr Übergangsbestimmungen. Also es hat, glaube ich, nur 6 oder 7 Paragraphen oder so. Überhaupt keine Anlassgesetzgebung gewesen.
Also ich kann nur sagen, ich habe mich mit dem mal beschäftigt, dass ein Lichtschwert eine verbotene Waffe ist wegen der einziehbaren Klinge. Ein Blaster zum Beispiel, also wenn du die gescheite Waffen besitzt gehalten hast, darf halt kein Problem sein.
Ja, aber da musst du schauen, ob Open Carry oder Concealed Carry. Also wenn du ein E11 hast, wird es schwierig mit dem Concealed Carry.
Mhm. Ja, stimmt. Waffenrecht ist nicht so meins, gell. Das ist. Ich mache mehr an die Drogen.
Du hast gesagt gehabt, du bist mit sehr jungen Jahren in die ganze Szene eingestiegen, mehr oder weniger. Na, was für mich interessant ist, du hast gesagt AD&D. Mhm. Was waren dann die folgenden Rollenspiele?
Also tatsächlich relativ lang. Damals aber wirklich halt nur als Spieler. Und wie gesagt, ich war 7 Jahre alt, 8 Jahre alt oder so. Also von Spielleitern oder so natürlich weit entfernt. Aber es hat mir tatsächlich von Anfang an taugt. Also AD&D relativ lang eben in dieser Konstellation. Also relativ lang, so ist es mir natürlich vorgekommen als kleiner Bub. Dann ist relativ rasch Earthdawn gekommen, wo ich noch immer davon überzeugt bin, dass es ein Kacksystem und ein extrem geiles Setting ist. Und ich glaube noch immer, dass das irgendwie ein versteckter Vorläufer von Shadowrun ist. Egal. Nein, das System ist kacke, es ist auch in der aktuellen Auflage kacke, aber es ist ein unfassbar geiles Setting.
Jo.
Und dann eigentlich, es geht leider eh nicht anders, weil wir sind ja trotzdem im deutschsprachigen Raum wirklich ganz, ganz, ganz viel DSA. Also noch 3. Edition, wie die 4. gekommen ist, habe ich, also 2001, das ist auch schon wieder 21 Jahre her, da habe ich mir die Grundbox in Essen auf das Spiel gekauft. Die habe ich furchtbar gefunden, ich finde sie nach wie vor furchtbar. Ich finde übrigens auch die 5. furchtbar. Weil DSA einfach rein regeltechnisch für mich einfach eine ganz große Cosim ist und sonst gar nichts. Also die 3. war super. Das war gut zum Spielen. Das ist mir jetzt viel zu viel Simulation. Ändert aber nichts daran, dass es natürlich trotz alledem mit allen Vor- und Nachteilen einfach meines Wissens und dafür halt die best ausgearbeitete Welt ist, die es halt gibt. Auch wenn ich dann irgendwann einmal ausgestiegen bin, also man hat dann halt doch so andere Dinge auch noch zu tun und auch andere Dinge zu lesen und zu spielen. Ich kaufe mir tatsächlich nach wie vor noch hin und wieder irgendwelche Abenteuer, einfach nur zum Lesen. Und vor allem die alten Romane sind einfach unfassbar gut. Es ist jetzt rausgekommen von der Ina Kramer, ja, ich glaube 20-jähriges Jubiläum oder so, der Doppelband von der Löwin von Neta und Talion Mills Opfer halt. Und das ist einfach ein unfassbar guter Roman gewesen. Die vom Uli, also vom Kiesow, die Bücher waren sowieso geil. Also früher war alles besser. Nein, ist einfach eine zwar sehr klassisch generische, aber trotzdem in ihrer liebevollen Ausarbeitung großartige Welt. Ja, das war dann das Hauptding. Und was ist halt sonst noch so dazugekommen? Wobei ich dazu sagen muss, jetzt auch, vor allem in den letzten paar Jahren, bin ich hauptsächlich Leser und weniger Spieler. Ich kaufe mir natürlich trotzdem alles zusammen, was es gibt, weil es einfach super ist. Und denke mal, das wäre voll cool. Jetzt zum Spielen, aber dieses Erwachsensein, das ist irgendwie voll behindert, weil da hat man so wenig Zeit und man muss seine Hobbykapazitäten halt irgendwie splitten. Nein, also was sonst noch? Cthulhu natürlich ganz massiv. Dann sehr spannend finde ich Erzählspiele. Ich meine, Fiasco kannst du jetzt nicht wirklich als Pen and Paper rechnen, aber es ist trotzdem ein geiles Spiel. Fate habe ich vom Konzept gut gefunden, finde ich aber unspielbar, zumindest so wie ich spiele. Was sehr, sehr gut ist, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ist Engel. Das ist einfach vom Setting her so ganz, ganz, ganz abgedriftet. World of Darkness habe ich ein bisschen gespielt. Da habe ich tatsächlich, ja, sagen wir mal, Kampagne entwickelt und geleitet. Ist auch schon wieder ein paar Tage her. Wo ich mir gedacht habe, so, das ist einfach die beste Idee, die jemals einer gehabt hat. Meine Spieler haben es dann auch lustig gefunden. Ich habe es tatsächlich das einzige Mal geschafft in meiner Spielleitungszeit und Karriere, dass meine Spieler blöd reingeschaut haben. für alle, die zuhören und nicht so ganz mit der World of Darkness vertraut sind, das sind ja alle, die Vampire sind ja alle die Kinder Kains und durch den Mord von Cain an Abel gab es eben das Cains mal und dann sind sie Vampire geworden und so weit, so wurscht eigentlich. Und das war eben eine Vampire-Kampagne, die relativ kurz gedauert hat. Also ich glaube, insgesamt, also ich sag's jetzt in Abenteuern oder so rund 10, 12 Abenteuer und das Ganze ist dann darin kulminiert, dass die Spieler-Vampire draufgekommen sind, dass sie eigentlich nicht Nachfolger von Cain, sondern direkte Blutnachfolger von Jesus Christus waren, dann in eine Art Stasis gefallen sind und dann der Veitstanz aus Engel passiert ist, weil sie eben gerade nicht tun konnten und dann als Vampire in der Engelwelt wieder aufgewacht sind und dann halt zeigen haben müssen, dass Petrus Secundus und die Mater Ecclesia vielleicht nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Da haben sie dann blöd geschaut.
Das ist so richtiger Mindfuck.
Ja, voll.
Ich kann mir das voll gut vorstellen. Und weil ich lang genug, also ich kenne sowohl die Old World of Darkness mit den verschiedenen Ausprägungen wie auch die New World of Darkness. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja primär Old World of Darkness.
Genau.
Auch mit den Generationen und so. Aber das mit Engel dann umgeht, das ist stark. Ich meine, ich kenne einen Hintergrund von Engel und ich will da keinen spoilern.
Ja, bitte, auf keinen Fall, weil...
Ja, nein, das ist extrem. Aber wir haben auch länger Engel-Geschichte gehabt und das ist ziemlich cool. Nur bei Engel ist es so, das kann man, glaube ich, schon sagen, weil das ist Setting, dass halt, es gibt die angelitische Kirche und der Jesus als solcher ist an sich unbekannt. Also es wird sehr stark auf die Engel zentriert, zumindest was ich vom Hintergrund weiß.
Genau.
Was natürlich dann spannend ist, wenn du ein Nachfahre von Jesus Christus bist. Weil die keiner kennt.
Genau, und es ist vor allem daher ganz witzig, das ist ein postapokalyptisches Szenario ein bisschen. Also das spielt schon auf der Erde, aber ich glaube so 2150, 2200 oder so. Und da ist eine große Seuche knapp nach der Jahrtausendwende über die Welt gekommen unter Veitstanz. Und alle Erwachsenen haben dann, also auch das ist kein Spoiler, das ist einfach ganz normal Grundregelwerk, Backstory. Alle Erwachsenen haben dann zwanghaft zu tanzen begonnen und sind gestorben und es haben nur die Kinder überlebt. Lustig, der Widersacher heißt der Herr der Fliegen, haha. Woher das wohl kommt. Und es treten dann eben die Engel in die Welt und das sind eben auch ähnlich Kinder. Also es ist ein ganz weirdes Szenario und hat auch das widerlichste, ich sage jetzt mal, Monster-Kompendium, das es gibt.
Oh ja, weil nämlich die ganzen Dämonen, also quasi vom Herrn der Fliegen, in Wirklichkeit alles insektuelle Lebensformen sind. Also irgendwo zwischen Zerg aus StarCraft und Tyranniden von Warhammer 40.000. Also irgendwo da dazwischen sind das. Und das ist genau das Monster-Handbuch, das habe ich nämlich, glaube ich, da irgendwo sogar stehen, da hinten. Das ist als Art Reisebericht abgefertigt, genau. Mit so... wie so Kohlezeichnungen von diesen Lebensformen. Wunderschön, erinnert ein bisschen an ein Cthulhu-Buch, muss man sagen.
Das aber ist schlimmer, geil schlimmer.
Gemacht. Ja, stimmt, schlimmer es ist. Und man muss auch sagen, dass, also was ich so schön gefunden habe, ist das, für mich ist so Engel in dieser Zeit, es hat nämlich mehr so postapokalyptische Spiele gegeben und zwar haben für mich so einen besonderen Platz in meinem Herzen, unter anderem wegen der Spielemesse in Essen, weil ich da war, das eine ist eben Engel, was jetzt angeblich auch wieder neu aufgelegt werden soll, einmal. Und das andere ist The Genesis. Und The Genesis ist einfach geil, ja. Mit den Konzepten her ähnlich klasse, muss man sagen. Also, ganz komisches System, hat mittlerweile eine Neuauflage gehabt, aber hat ähnliche Konzepte gehabt, ähnliche Zeichnungen, ist aber ganz anders. Also, auch Endzeit, aber ganz anders. Die zwei Welten haben nichts miteinander zu tun, was ziemlich cool ist.
Das grindigste Monster aus diesem Engel-Monster-Kompendium, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber das ist einfach ein riesengroßer Zeck, also einfach so ein ganz normaler Zeck, der vollgefressen ist und du siehst auf dieser Kohlezeichnung hinten an diesem Blutsack, wie auch immer das beim Zeck halt heißt, siehst du einfach so angedeutet menschliche Körper, die da versuchen rauszuwollen.
Ja,
das ist genau, so das grindig.
Ja, so geil. So geil.
Ja, und was noch jetzt... Aktuell bin ich extrem angetan, grundsätzlich von und auch ungrundsätzlich von Dungeon Slayers, wo jetzt ja gerade das Neue rauskommt, dieses Drag, wofür auch immer die Abkürzung stehen mag, ich weiß es nicht. Das finde ich gut. Interessant finde ich, auch wenn ich das nicht gespielt, sondern nur gelesen habe, wie heißt denn das von der Cthulhu, von der Lovecraft-Gesellschaft, dieses
F-Tagen.
Ja, genau, danke. das finde ich spannend und vor allem die beiden veröffentlichten Abenteuer, die sind schon hart an der Grenze für Zartbeseitete. Das finde ich gut.
Was ich noch sagen wollte, wegen Engel, also theoretisch kommt der Engel in einer Fate-Version schon seit gefühlt 4 Jahren raus.
Ja, genau.
Ja, gefühlt. Ja, das mit dem Uhrwerk Verlag, das ist halt so eine Geschichte und Feder und Schwert auch und ja, ist halt nicht so einfach.
Das ist so,
ja, das habe ich dir eh schon mal geschrieben, du solltest dir merken, was wir korrespondieren am Handy. Ja, also ich weiß, was das ist. Ich habe es noch nie gespielt und es interessiert mich eigentlich sehr, vor allem, weil es da ja doch auch sehr spannende Settings gibt und dieses Playbook-Ding, das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Ansatz.
Mhm. Wenn es nämlich mehr in Richtung Erzählspiele bist, wir spielen jetzt Dungeon World, glaube ich.
Dungeon World ist PBTA. Ja.
Genau, da bin ich jetzt gerade bei einer Runde dabei mit dem Weinberger Thomas, der, glaube ich, eben im Drachentöter-Podcast schon mal mit die Safety-Tools einmal zu Gast war. Und Monster Hearts, das ist im Prinzip so Teenager.
Achso, das ist jetzt Coming-of-Age-Dingsbums.
Ja, es ist extrem cool. Extrem cool.
Das war einmal, das habe ich einmal in der Internetzeitschrift gelesen, ja. Was mich auch tatsächlich interessiert, auch da habe ich bis jetzt nur die Birkling und noch nicht das ausprobiert. So, und jetzt ist peinlich. Jetzt fällt mir nicht ein, wie es heißt. Ja, wie auch immer, das ist eine Mischung aus Pen and Paper, Basismanagement und Wirtschaftssimulation, wo du eine, also sagen wir mal so, es ist ein bisschen XCOM als Pen and Paper. Ja, wurscht, es wird mir vielleicht noch einfallen, vielleicht auch nicht, aber das ist tatsächlich relativ cool. Also es ist enorm clean, high-level Sci-Fi. Ist wirklich cool gemacht. Ob das dann wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist eben mehr oder weniger so ein Zoom-in, Zoom-out. Also du hast einerseits Basismanagement.
Vielleicht Empire meinst du wahrscheinlich.
Na, dann hast du nämlich zwischendurch, also das heißt zwischendurch so als Mittellevel, so eine Art Tabletop, wobei, es ist eine Mischung aus Tabletop und Cosim eigentlich. Und dann halt beim Kern, bei der höchsten Zoom-Stufe halt ganz klassisches Pen and Paper. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber es klingt auf jeden Fall unfassbar spannend.
Es hat so was Ähnliches mal gegeben. Und zwar nennt sie das Renegade Legend. Das ist an und also Legion. Ist eigentlich das Spiel gewesen, was für einen George Lucas für Star Wars vorgeschlagen wurde seitens von Faser. Es wurde dann auch komischerweise ein D6-System genommen. Und das geht auch in die Richtung, du hast auf der einen Seite eine Box gehabt für Dogfights, eine Box für Panzer mit Schwebepanzer, genauso wie Kettenpanzer und ähnliches wie indirektes Feuer und Artillerie und Infanterie. Und dann hast du eine Box gehabt mit größeren Raumschiffen, sowas wie Battlestar Galactica und ähnliches und dann nur Sonnensysteme überfallen und solche Dinge, wo du da rein und raus rumhast können, wie du wollen hast.
Sonnensysteme werden nicht überfallen. Das gutmütige und gütige Imperium befriedet sie einfach nur.
Naja, wann dort denn die ganzen Rebellen sind?
Ja, eben.
Nein, ich kann diese Imperiumstreue nicht unterstützen, weil ich gehe da sehr stark. Das habe ich letztens an Staatsanwalt erklärt. Da hat er gesagt, sind sie auf der dunklen Seite der Macht. Da habe ich gesagt, mal schauen, welche Farbe der Talarum hat und dann reden wir weiter. Weil Staatsanwälte haben nämlich rote Talare mit roten Randl sozusagen. Weil die Richter ist so irgendwas zwischen blau und violett, also Jedi. Und bei uns Rechtsanwälte ist ja schwarz. Und was hat ein schwarzes Lichtschwert? Oder in dem Fall ein Dunkelschwert?
Die Mandalorianer.
Ganz genau. Ganz genau.
Außerdem weigere ich mich Talar zu sagen. Das heißt Zaubermantel.
Stimmt auch, ja. Es hat ein bisschen sowas.
Ja, hat das nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit diesen Dingen, was die römisch-katholischen Pfarrer anhaben?
Na, also ich finde tatsächlich, es schaut ein bisschen aus wie, also wirklich, wie die Schuljackerln aus den Harry Potter-Verfilmungen. Ich finde, die schauen ähnlich aus.
Ja, das stimmt. Also ein Talar, hast du es überhaupt Talar
vorher?
Ich weiß jetzt gar nicht. Hast du auch Talar? Aber ist wirklich ein anderer Talar, also der ist auch anders geschnitten wie unsere Talare. Aber als Anwalt tragst im Strafrecht tragst dann bei den Geschworenenverhandlungen, bei den Schöffen, angeblich sollte das da eher antragen und beim obersten Gerichtshof. Da musst du antragen, weil sonst hast du ein Disziplinarverfahren.
Viel lustiger ist es, wenn du beim EuGH verhandelst, da musst du auch, und da gibt es Spezialtalare, da hast nicht deinen eigenen, sondern die gibt, also da gibt es spezielle und je nach Nation verschiedene. Nicht, dass ich je vor dem EuGH verhandelt hätte, aber ein Kollege hat das gemacht und der war relativ konsterniert, wie er dann sich seine Fetzen mitgenommen hat. Und das war halt der Falsche.
Ja, da haben wir so Nationen-Talare, ja. Ja, hat was. Ist ein bisschen wie die Dresden beim Fußballspiel wahrscheinlich oder so.
Ja, nur viel cooler.
Ja, stimmt, ja. Stimmt. Aber ich habe mit Fußball nicht viel Mut.
Ich auch nicht. Null. Also, nada. Dann. Das interessiert mich auch nicht. Ist gut,
ja. Ja, gehen wir nochmal zurück zu den Spielen. Grundspieltechnisch bist du da relativ gut aufgestellt. Was ist so brettspieltechnisch so das, wofür du dein Herz hergibst?
Das wird jetzt schwierig. mittlerweile bin ich tatsächlich, wenn ich jetzt mal Quizspiele außen vorne, also rausnehmen komplett tue ich Quizspiele, Social Deduction und generell, ich sag's jetzt mal, Krimispiele, worunter ich auch Exit etc. subsumiere, entweder wirklich völlig banale, also regeltechnisch banale, ich sage jetzt mal Partyspiele, die du auch mit 7 Promille noch spielen kannst, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, alles unter 100 Seiten Anleitung ist halt nix. Ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe und auch meine Spielerunde. Wir waren jahrelang 6 Mann hoch, mittlerweile sind wir 7 plus 1 Frau, die wir uns doch sehr, sehr regelmäßig treffen zum Spielen. Und vor allem einer aus unserer Runde, Steuerberater, und ich, wir sind da sicher die Hardcore-Eurogamer. Also ich nehme mal an, das Auditorium kennt die Begrifflichkeiten, nur zur Sicherheit, halt Eurogame eher Klötzchen schieben, vorrechnen, optimieren etc. Und auf der anderen Seite halt Ami-Trash oder Mary-Trash, was lustig, ich weiß bis heute nicht, warum das so heißt, weil jeder sagt, es hat mit Trash, also halt Müll, nichts zu tun, keine Ahnung, egal, wo halt hauptsächlich viel gewürfelt ist und mehr Story und dazwischen halt alles. Also wirklich entweder ganz simpel oder ganz expertig. Also dazwischen gibt mir einfach nicht mehr so viel. Was sind meine Lieblingsspiele? Also es ist irrsinnig schwierig, weil halt breit gefächert. Aber wenn ich mir jetzt auf schnell versuche, meine neuen All-Time-Favorites da irgendwie herzuholen, sind auf jeden Fall Terra Mystica als super großartiges, asymmetrisches, völlig glücksbefreites Euro. Gloomhaven sollte bekannt sein. Mage Knight, bis dato finde ich das beste Sandbox-Game, das Heroes of Might and Magic einfängt. Und zwar so richtig, wobei da bin ich schon sehr gespannt auf die jetzt gerade aktuell von Arkane Games gekickstarterte. Weil die letzte Lizenzverspielung von Hom war Twilight Imperium, natürlich ganz großartig. Food Chain Magnate, das steht da oben irgendwo rum. Eines der hässlichsten Spiele überhaupt, sagen die Leute. Ich finde es großartig. Du spielst in den 50ern, Anfang 60er Jahre einfach eine Fast-Food-Kette. Und das ist ein so beinhartes Wirtschaftsspiel und das ist total lustig. Steht nämlich auch in der Anleitung drinnen, man kann es auch im ersten Zug verlieren. Also, und zwar nicht, es ist dann gleich aus, sondern du hast deinen eigenen Untergang am Anfang zementiert und nach 1,5 Stunden kommst du halt drauf, dass du ein Idiot bist. Aber wirklich ganz fantastisch. Dann Robinson Crusoe von Ignacy Trevicek. Nach wie vor finde ich eines der besten kooperativen Spiele überhaupt. Dann so, was habe ich noch? 6 habe ich schon einmal zusammengebracht. Ich bin sehr stolz auf mich. Ah ja, Eclipse ist zwar nicht bei meinen neuen Lieblingen dabei, aber trotz alledem extrem gut. Ja, Folklore Affliction, das ist ultra nischig. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie bekannt ist. Das ist, also wäre ein Pen and Paper ein Brettspiel geworden oder hätte D&D mit H.P. Lovecraft ein Kind gezeugt und selbiges als Papiermelasse rausgeworfen, dann ist das Folklore. Ist wirklich gut. Und ja, der Rest fällt mir nicht ein, aber es ist, wie man hört, glaube ich, wirklich quer durch. Also.
Ja, also es sind einige Titel sehr bekannt, auch für mich. Was mich interessiert, ist Eclipse erste oder zweite Edition?
Ich habe beide, aber mittlerweile die erste spiele ich nicht mehr, weil die zweite ist gestreamlined, ohne was verloren zu haben. Okay. Finde ich.
Gloomhaven durch.
Ja.
Inklusive Solo-Kampagnen, inklusive.
Nein, Solo nicht verweigert. Solo gespielt habe ich die Jaws of the Lion. Das war eine sehr nette Corona-Beschäftigung. Mhm. Drei Tage lang und dann war es auch schon wieder fertig. Leider. Deswegen sehr, sehr gespannt. Frosthaven ist ja jetzt gerade in Auslieferung. Ja, Gloomhaven, das ist auch was Spezielles halt. Ich finde mich nach wie vor, das ist kein Dungeon Crawler, sondern ein Euro Resource Management Game, das halt zufällig in einem Dungeon spielt. Aber war halt auch was ganz was Neues und großartig. Ja.
Es ist ja der Glücksfaktor eher gering, ja.
Ja, mein absolutes Highlight, 48 Schaden mit dem Doomstalker.
Okay, ich möchte jetzt nur anmerken, jetzt mehrere Runden gestartet, mittlerweile spielen wir es online und wir sind ungefähr so immer so im ersten Drittel hängen geblieben. Von der Gesamtkampagne.
Ja, es ist ein Commitment und wir haben es eben auch zu dritt aus unserer Runde, ja, circa bis zum Drittel gespielt und ich habe es dann alleine beendet. Ich finde aber, du hast gesagt, ihr spielt das online, simuliert oder diese Computervariante?
Die Computervariation jetzt, also das offizielle.
Okay, das habe ich nämlich, das finde ich nicht gut. Aber also von der technischen Umsetzung her. Das.
Ja, also im Endeffekt ist so, es hilft mittlerweile meiner Meinung nach den Spielern sehr gut, sie zu unterstützen, damit sie gleich sehen, was für Möglichkeiten das sie haben. Es bietet zu sehr verkopfte Einschränkungen, die man eigentlich nicht hat, wenn man direkt vor dem Brett wäre. Weil wenn du eine schlechte Perspektive wählst, das ist eine Selbsteinstellung, dann siehst du vielleicht eine oder andere Option nicht und wählst vielleicht einen anderen Weg, den du am Brett nicht wählen würdest, weil das viel klarer ist für dich. Weil die Marker sich viel mehr vom Boden abheben und somit das anders wahrgenommen wird.
Eins ist mir eingefallen, Mansions of Madness mag ich natürlich unfassbar gern, was wirklich gut gemacht ist auch. Also die zweite Edition, die erste.
Ich muss jetzt etwas fragen, weil ich es morgen wieder spielen werde. Arkham Horror?
Ja, natürlich. Danke, das ist Nummer 8, und zwar das Kartenspiel. Was natürlich ganz, ganz großartig ist. Ich mag aber auch die Brettspiele mit Einschränkung. Und zwar die ganz erste Edition, die hat teilweise funktioniert. Die zweite, die finde ich fantastisch. Trotz aller Probleme, die sie hat, aber es ist ein ganz tolles Spiel. Die dritte weiß ich bis heute nicht, für wen das sein soll. Weil die alten Arkham Horror Fans, die wollen das sehr gestreamlinete, finde ich nicht. Die leben auch mit den Problemen von der zweiten Edition oder spielen sowieso dann das LCG. Für Einsteiger ist es auch nicht wirklich passend, da ist Eldritch Horror einfach besser. Ich weiß nicht, für wen die dritte Edition gemacht ist.
Und was ist mit Siedler von Catan?
Tatsächlich wirklich nur das Grundspiel. Und das war, man muss bitte dem Klaus Deubner echt zugute halten. Das war eben mit 95 und nicht umsonst haben die Eurogames ja ewig lang German-Style-Boardgames geheißen. Das war ein enormes Verdienst, dass man diese unsäglichen Risiko und Monopoly endlich einmal dorthin getreten hat, wo sie hingehören und man gezeigt hat, dass Spielen auch was ganz was anderes sein kann. Und es ist ein grundsätzlich gutes Spiel. Nur die zwei nur, A, ich bin nicht die Zielgruppe, nicht mehr die Zielgruppe und B, es ist mir zu glückslastig. Für die Spieldauer. Also wenn ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, was da gerade vor mir steht, Lucador, also ich kann kein Spanisch, ich hoffe, man spricht das so aus, das ist unfassbar lustig. Da spielst du einfach diese südamerikanischen Cagefight-Wrestler-Typen. Das ist ein reines Glücksspiel mit ein bisschen Geschicklichkeit. Aber das ist, da ist eine Partie nach 10 Minuten aus oder 20 Minuten aus. Das ist mir wurscht. Oder was auch immer, ja, wo es halt wirklich auch nur um Glück geht. Nur Siedler kann dann halt schon 1,5-2 Stunden gehen. Und wenn du halt einen Würfelpech hast, es ist halt ein Würfelspiel. Und Risiko ist das schlechteste Spiel aller Zeiten, so.
Ich sehe da jetzt in der Kamera immer sehr ruhiger werdend den anderen Rechtsanwalt, der sich vermutlich gerade in seiner Ehre gekränkt fühlt.
Tatsächlich, so tragisch ist es nicht. Zu Risiko habe ich im Prinzip die Meinung, es gibt tausend und eine Variante davon, die, glaube ich, halt einfach, wenn du den, sage ich mal, Skin magst von dem Spiel, ob das jetzt Transformers-Risiko ist oder was auch immer für ein Risiko, dann ist es nett, aber es dauert halt einfach wahnsinnig lang.
Dauert lang dafür, dass es wer die besseren Würfel hat. Es gibt zwei Risikovarianten, die ich wirklich gut finde, obwohl es noch immer Risiko ist, nämlich Risk 2300 irgendwas AD und Risk Godstorm. Das ist richtig ein gutes Risiko. Also ihr könnt es leider nicht sehen, weil nur hören, aber die beiden Teilnehmenden sind. Das ist super. Das ist ein Manowar-Album als Brettspiel. Weil erstens, was wirklich großartig ist, das ist nach fünf Runden aus. Einfach so. Es kämpfen da fünf Pantheons gegeneinander auf der Erde, die halt ihre Minions, also halt Wikinger und Römer und so weiter, gegeneinander halt kämpfen lassen. Lustig, gestorbene Armeen sind nicht tot. Die kommen dann, da gibt's nämlich so ein anderes Brett, das finde ich super, in den Himmel, nämlich nach Avalon, Valhalla, Elysium, Kurniga und Duat. Das sieht man halt leider jetzt auch nur in der Kamera. Da, nachdem sie vom Himmel da sind, sind sie im Fegefeuer, kämpfen dort weiter und können dort dann wieder auf die Erde zurückkommen. Und das ist nämlich das Beste, es gibt nämlich so Ereigniskarten, die eben einfach Manowar sind. Zum Beispiel, das finde ich schon mal sehr gut. Swords become plowshares. Sacrifice one faith. Play when attacked. Sehr gut, da bringst einfach andere Armeen um. Die werden dann Bauern. Die stehen dann als Bauern da, können nichts machen und stehen im Weg. Dann, keine Ahnung, was haben wir da? Champions Arise. Gut, das ist noch relativ ein easy Wunder. Da kommen halt neue. Aber meine absolute Lieblingskarte, ich hoffe, ich finde sie jetzt, Only Ash Remains ist auch geil. Destroy a God of your choice. Da kannst du nämlich, weil die Götter spielen da nämlich auch mit. Aber wo ist es? The sea shall be your tomb. Da lass du einfach Atlantis untergehen. Ein Kontinent wird vernichtet. Alles, was drauf ist, ist kaputt. Und es spielt halt ein Kontinent weniger auf einmal mit. Ist schon cool. Das ist geil. Ja, es ist echt cool. Und vor allem, du kannst deine Armeen dann auch noch ausstatten mit Relics. Also hier Pandora's Box, Mjölnir, Golden Fleece, Friar's Tears of Gold, Aegis Shield natürlich, Excalibur, Tablets of Destiny, Gungnir, Spear of Odin, Tree of Life. Ja, also das ist ein gutes Risiko. Nicht, weil es ein gutes Spiel ist, aber es ist einfach unterhaltsam.
Nein, also ich muss sagen, ich habe jetzt gekriegt Risiko, also eins habe ich Risiko Transformers, da kämpfst du quasi auf Cybertron. Ich habe es noch nie gespielt, aber das Brettspiel schaut irgendwie cool aus, vor allem, weil du irgendwie nur wenig Marvel hast. Und ich habe jetzt gekriegt Risiko Warhammer 40.000, dem muss ich mich auch nochmal annähern. Aber wie gesagt, also Risiko ist für mich immer so gleiches Spielprinzip und halt andere Skins, so wie es gefühlt 1000 Monopoly gibt, die auch immer das
selbe sind. Das ist ein schlechtes Spiel.
Nichtsdestotrotz, ich bin einfach ein Siedler von Catan Fan, weil ich irgendwie Spiele mag, in die ich schnell reinkomme und die einen gewissen Wiederspielwert haben. Mich stört dieser aleatorische Faktor nicht so und es gibt recht nette Abarten und ich finde auch nette Erweiterungen. Ich meine, Städte und Ritter, ja, glaube ich, bin ich nicht alleine, der das ein bisschen problematisch sieht.
Städte und Ritter macht Catan, also Siedler von Catan, jetzt fange ich auch schon so an, das nur mal Catan zu nennen, macht es tatsächlich fast zu einem Kennerspiel.
Mich würde was anderes interessieren, und zwar, nachdem wir ja schon die ganze Zeit über Brettspiele reden, unter anderem, würde mich eine Intention in eine Richtung ein bisschen interessieren, und zwar, es wurde vor kurzem für 10 Tage ein Kickstarter auf die Welt losgelassen, von dem einem Computerrollenspiel, was jeder spielen hat müssen dieses Jahr, und plötzlich gibt es ein Brettspiel dazu.
Was, Elden Ring?
Ja. Wie ist da deine Intention dahinter? Ja, nein, vielleicht. Weg mit dem Dreck, oder?
Nein, völlig neutral. Also ich habe es weder gebackt noch sonst irgendwas. Es dürfen mich jetzt alle steinigen. Ich habe kein einziges Souls-like-Spiel gespielt, weil ich so gut wie gar nicht Computer spiele. Es interessiert mich einfach nicht. Und dementsprechend, auch wenn ich weiß, dass Elden Ring super sein soll, aber das ist nicht meine Welt. Und dementsprechend habe ich mir das Brettspiel auch gar nicht einmal großartig angeschaut.
Das bedeutet, du hast das Brettspiel auch nicht für Horizon Zero Dawn.
Nein, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich bald ausprobieren, weil ein Freund von mir hat das gebackt und ist ganz begeistert, wie hübsch das ist. Das Problem ist, also was heißt Problem? Der ist jetzt vor 2 Monaten Papa geworden. Und
das
hat sich so ein bisschen verzögert. Also nein, das ist jetzt ausgeliefert worden, soweit ich weiß. Aber nein, ich hab das auch nicht.
Nein, ich weiß nur eines, und zwar das Grundspiel alleine ist okay, aber erst mit den ganzen Erweiterungen macht das Spiel auch einen Sinn.
Erweiterungen, das ist echt so ein Thema. Es gibt Spiele, da sind die Erweiterungen eigentlich nur sinnlose Bloatware und andere eben sind ohne eh gut, aber mit wären es halt richtig gut. Ja, ist echt ein spannendes Thema. Nein, Erweiterungen, das ist echt so ein Ding. Also wenn, das ist eh da hinter mir so gerade die Time Stories. Also wenn das nicht bekannt ist, wurscht ob euch beiden oder den Zuhörern, Time Stories ist ein ganz großartiges Konzept und eine richtig gute Geschichte. Mit einem klitzekleinen Problemchen jetzt. Also es gibt die weiße Linie, das ist die erste Reihe, die ist abgeschlossen. Die blaue ist die neue. Irgendwie machen die Space Cowboys da gerade nicht weiter. Das stört mich ein bisschen. Aber wirklich ein ganz tolles Episodenspiel und mit einem ganz eigenen Spielkonzept. Also das kann ich echt jedem ans Herz legen, der erstens ein bisschen frustresistent ist und zweitens gute Geschichten mag. Also das ist echt gut und vor allem unfassbar gutes Artwork.
Welche Spiele kannst du da deine Erfahrung noch definitiv empfehlen, wo du sagst, okay, gut, wenn das Grundspiel schon okay ist mit den Erweiterungen, ist es Pflicht? Wo du sagst, okay, ohne dem wirst du es gar nicht anbieten?
Ja, Eclipse, aber das ist jetzt obsolet, weil es in der zweiten Edition eben eh drinnen ist. Anachrony, weil ich es vor mir sehe, ohne Erweiterungen. Also das ist auch ohne Erweiterungen ein super großartiges Spiel, aber mit ist es noch besser. Twilight Imperium 4 auch. Gut, Mansions of Madness ist im Grundspiel schon super und hat halt dadurch eines der wenigen Spiele, finde ich, das mit App gut funktioniert. Die Möglichkeit halt unfassbar gutes Storytelling zu machen. Und da finde ich die Erweiterungen einfach gut, weil einfach mehr Wahnsinn, mehr Waffen, mehr Ermittler, mehr alles hast. Also da ist eigentlich fast jede Erweiterung more of the same, aber das gut machend ist aber nicht verpflichtend. Was ist noch, wo ich sage, Erweiterung ist muss? Iron Throne. Also das alte Iron Throne, das ist ohne Erweiterungen zwar auch gut, aber mit ist es richtig gut. Underwater Cities ist die Erweiterung eigentlich Pflicht. Dann Barrage, Wasserkraft, wie es auf Deutsch heißt. Ja, und da Black Rose war es übrigens auch ganz, ganz große Empfehlung. Das ist gerade jetzt rausgekommen. Grundspiel ist schon gut. Ohne die Erweiterungen ist es ein netter Zeitvertreib. Mit den Erweiterungen ist es ein unfassbar gutes Spiel. Erstens mal ist das Setting einfach geil, auch hier wieder. Das spielt in einer fiktiven Renaissance in Venedig. Und da Nekromant und irgendein Naturtyp. Wir sind Anführer, also eben noch nicht Anführer, wir sind Magier und möchten Anführer einer Zauberergilde werden, nämlich in The Lodge of the Black Rose. So, soweit so noch nicht so spannend, aber das ist eine Mischung aus, ich sage jetzt mal Skirmish Tabletop und Deckbuilding, und zwar der langsamste Deckbuilder der Welt. Du lernst nämlich während des Spiels erst deine Zauber als Lehrling und baust ins Deck hinein, kannst dann auch noch Beschwörungen machen und so weiter. Aber was nämlich wirklich spannend ist, du spielst eigentlich gegeneinander, aber dann gibt es nämlich noch jemanden, nämlich die Black Rose Lodge selber. Das Spiel, das macht es einem selber noch einmal sehr unangenehm. Egal was die tut, es ist schlecht. Und es kann auch durchaus passieren, dass einfach das Spiel gewinnt, weil man selber zu blöd ist. Und unfassbar gut gemachte Zauber, hochthematisch. Du kannst auch die ganze Lodge zerstören eigentlich. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Hausnummer im Cemetery zu viele Zombies beschwörst, wird halt der Raum irgendwann einmal instabil und explodiert. Also da, ganz weirde Sachen passieren da. Und da hast du im Grundspiel eben 4 oder 5 Zauberschulen, oder sind 6, das weiß ich jetzt gar nicht, 4 Magier, die Lodge und 4 beschwörbare Monster. Soweit, so gut, ist wirklich zum Lernen super und macht auch schon viel Spaß. Nur mit den Erweiterungen. Und danke Pegasus-Spiele, dass ihr jede einzelne Kickstarter-Geschichte ganz normal in den Retail gebracht habt. Dann ist das richtig geil. Also du hast, glaube ich, zum Schluss also 20 verschiedene Magier. Dann gibt es eine Erweiterung, die ist echt nett, die heißt Inferno. Da spielst du so Heubert-kooperativ, weil dann hast du neben der Black Rose Lodge noch Lucifer. Der spielt halt auch mit. Der möchte auch. Und also genau der halt. Dann gibt's die Kronos-Erweiterung, wo du noch gegen die Zeit spielst und der Titan Kronos, allerdings in dem Fall mit CH geschrieben, so eine Mischung ist aus ihm selber und der personifizierten Zeit, wo du auch noch so Time-Warp-Effekte hast. Also ihr hört's, also ich bin recht begeistert von dem Ding. Ist wirklich gut. Ist nichts, was man betrunken spielen sollte. Geht nämlich nicht.
Was könnte man da betrunken spielen?
Oh, viel! Was geht immer auch hier, weil es gerade vor meiner Nase ist, Helepagos ist ganz toll, ist Social Deduction, Robinson Crusoe mit Die anderen müssen sterben. Ist ein super Spiel. Im Prinzip Story, du bist, je nachdem wie viele Spieler du halt bist, gestrandet auf einer einsamen Insel und du musst eigentlich nur ein bisschen Holz sammeln, um ein Floß zu bauen. Okay, soweit so gut. Und jede Runde hast du eigentlich nur eine von drei verschiedenen Aktionsmöglichkeiten. Vier, sorry. Du gehst Nahrung sammeln, du gehst Wasser sammeln, du gehst Holz sammeln oder du tauchst ins Wrack, ob du dort irgendwas findest. Straightforward. Am Ende einer jeden Runde wird aber geschaut, gibt's genug Nahrung und Wasser für alle beteiligten Spieler und wie wird das Wetter? So, das wird dann alles dann schön reduziert und dann nächste Runde weiter. Und vor der Hurricane kommt, also es ist ein nicht ganz fixes Ende, ist ein bisschen variabel, muss man halt genug Holz fürs Boot haben. Soweit so alles nett. Nur du hast nie genug Holz, du hast nie genug Wasser, du hast nie genug Nahrung. Und wenn es dann darum geht, wer darf essen, wer darf trinken, muss man sich halt entscheiden, wer darf nicht. Und der ist dann halt einfach tot. Und dann gibt's einfach so unfassbar lustige Karten, mit denen man das Spiel wirklich auf die Spitze treiben kann. Auch das ist nichts für Nicht-Frustresistente. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, du findest einfach einen Revolver und du kannst wirklich problemlos einfach einen Mitspieler umbringen. Der kann nichts dagegen tun. Ist halt tot. Oder du findest im Wrack eine Kiste mit Juwelen und Geld. Und das ist total super. Da steht dann nämlich einfach dabei, ja, du bist echt der Reichste auf der Insel. Leider kannst du das nicht essen und Pech gehabt. Also das geht in jedem Zustand. Ist wirklich ein super Spiel.
Genial. Also ich kenne im Prinzip nur, was man wirklich sehr stark betrunken spielen kann. Geht wieder mehr in die Richtung Rollenspiele im Sinne von Das Land Og. Jeder hat ein, zwei, maximal drei Wörter, mit denen man dann mit Händen und Füßen Dinge beschreiben, die vor der Höhle passieren, weil man spielt da in der, ja, die Dinosaurier leben noch, komischerweise die Höhlenmenschen auch, aber das ist es dann mir wurscht. Und
Das habe ich schon mal gespielt, das ist super. Og, das ist, also was wir da für tiefsinnige Gespräche mit drei Wörtern geführt haben, das war Wahnsinn. Da ist wirklich. Wie schaut es mit Kartenspielen aus? Ich meine, ich bin ja alter Munchkin-Fan, weil ich finde, Munchkin geht immer. Ja. Kann auch aktiv Beziehungen zerstören am Spieltisch und so weiter. Und es gibt wahnsinnig viele schöne Varianten davon, finde ich. Also mein Liebling ist trotz allem die Cthulhu-Variante. Das war so für mich die erste große Variante.
Ja, Munchkin, das ist so eine Geschichte. Ich liebe Munchkin. Ich finde nicht, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich mag es trotzdem. Erstens natürlich die Zeichnungen von John Kovalic sind unfassbar gut. Es ist einfach wirklich für jedes mittlerweile Sub-Genre von Nerdism, Popkultur etc. gibt es halt irgendwelche Erweiterungen. Ja, ich bin leider ein Completionist. Deswegen spiele ich auch so wahnsinnig ungern Computer, weil ich halt immer alles haben möchte. Ja, ich habe von Munchkin wirklich alles, was es gibt. Und zwar alles. Und jetzt wirst du mich dann hassen. Ich habe mein eigenes Munchkin. Es gibt tatsächlich ein Munchkin Alex. Das gibt es zweimal auf der Welt. Und ist ein offizielles Munchkin mit Bildern von John Kovalic. Nur mit Dingen aus meinem Leben.
Cool. Wie kommt man sowas? Oder Betriebsgeheimnis, dann ist es okay.
Kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Das ist ein Betriebsgeheimnis, ja.
Ich verstehe. Aber da bin ich nicht neidisch. Das ist jetzt der frei. Natürlich bin ich jetzt als Sammler neidisch, aber ich bin auf einer nerdigen Ebene, finde ich es cool und verneige mich da, muss ich sagen. Also das ist echt geil, ja.
Nein, da habe ich mich auch sehr gefreut. Also das ist über, ja, weit wird, naja, einiges über 10 Jahre alt. Und das ist, also das ist schon tatsächlich eines der coolsten Dinge, die ich in meinem Haufen da zu Hause rumcoolen habe. Aber ja, nein, Munchkin, super Kartenspiele, generell super. Was ich fast nicht spiele, sind klassische Kartenspiele. Also Schnapsen tue ich gern. Aber ansonsten, es war, wann war diese Pokerwelle so ganz arg, so 2005, 2006 oder so ist das, glaube ich, aufkommen. Oder wieder aufkommen. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also einerseits nicht mit dem Spiel und andererseits, es ist mir zuwider, um Geld zu spielen. Und auch wenn es wirklich nur so 50 Cent Beträge sind, ich habe da echt körperliche Probleme. Ich war tatsächlich zu meinem 18. Geburtstag mit meiner Mutter, wie man halt so tut, im Casino. Weil dann darf man halt und ja, halt Abendessen, ja, war eh okay. Dafür, was die liefern, finde ich es auch gar nicht so billig. Aber dann halt diese, ich keine Ahnung, was das waren, 250 Schilling oder 300 Schilling, die du halt so ein Chetons halt kriegst. Ich habe wirklich körperliches Unwohlsein empfunden. Ich gesagt, du Mama, machen wir halt schwarz-rot beim Roulette, dass wir halt die Chetons umtauschen in unseren Einsatz und dann gehen können. Und zwar jetzt nicht, weil ich jetzt an sich das Konzept Glücksspiel schlimm finde, sondern eben das Glücksspiel um Geld. Und wenn du dann siehst, da wirklich die, damals halt noch die Mozart, also die, für die Jüngeren unter ihnen an den Empfangsgeräten, das waren 5000 Schilling, das war noch wirklich viel Geld, wie da wirklich dann das Geld am Tisch gelegen ist und immer gedacht habe, keine Ahnung, bist du jetzt Multimillionär, bist du Operhandler, bist du ein Familienvater, der gerade am ersten des Monatsgehalt hinhaut für nix? Das ist gar nicht meins. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, da bin ich überhaupt nicht gefährdet. Gott sei Dank. Also Spielsucht ist, finde ich, eine der schlimmsten Süchte überhaupt. Ja, und eben gerade im Poker, wie gesagt, das Spiel an sich interessiert mich nicht. Und ich finde das faszinierend, wenn Leute gut pokern können oder gut Bridge spielen können. Das ist ja auch was Tolles. Ist aber nicht meins. Aber ich sammle natürlich schöne Kartenspiele. Also tatsächlich ganz normale Pokerkarten halt oder Spielkarten, ja, die halt schön sind.
Wie schaut's mit Tarock aus?
Ach, jetzt könntest du mich steinigen. Das kann ich nicht.
Ja, ich auch nicht, aber ich kenne nur einige viele Leute, vor denen ich es nicht erwartet hätte. Und es gibt da wirklich eine aktive Szene in einer Größenordnung, wo ich überrascht war.
Ja, ich weiß. Viele Leute auch aus meinem Umfeld, Freundes- und Bekanntenkreis, sind begeisterte Tarockierer. Ich weiß nicht einmal im Ansatz, worum es da geht. Ich weiß nicht mal, ob das ein Stichspiel ist. Ich weiß es nicht.
Nachdem du gesagt hast, du sammelst ja alles, hast du von Smash Up wahrscheinlich dann auch alles.
Nein. Smash Up finde ich zwar sehr lustig, da habe ich mich aber nicht hineingesteigert. Ich habe zwar wie heißt es? Smash Up Ultimate Geek Edition.
Da ist eh alles drinnen, was übersetzt worden ist, oder?
Nein, es hat alles Platz drinnen, was übersetzt worden ist. Aber es ist okay. Nein, Smash-Up habe ich nicht sehr viel. Aber das Konzept okay. Smash-Up ist super.
Ja. Was hältst du eigentlich von dem Konzept? Es gibt ja Kartenspiel, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, ob ich ein großer Fan davon bin, was von NASA-Ingenieuren entwickelt worden ist, wo es ja auch die Star Trek-Version gibt und die Star Wars-Version und die Batman-Version. Im Endeffekt hast du, du hast Regeln am Tisch liegen. Also Karte, die Regeln definiert im Sinne von, du darfst zwei spielen, zwei nehmen und so weiter. Ja, genau. Es liegt bei mir ungefähr so 3,5 Meter irgendwo in einer Schachtel vergraben.
Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie es heißt. Nein, das finde ich nicht gut. Mhm. Das Konzept okay. finde ich super, aber das funktioniert, finde ich, nicht.
Es gibt da die Cthulhu Edition, ist so Pegasus rausgekommen dann noch. Das ist eine halb inoffizielle, offizielle Version oder so. Und ich weiß nur, dass die Star Trek, Star Wars Edition so ziemlich eine und die Piraten Edition nur eher die sind, wo du sagst, okay, du kannst den Gegner angreifen, sonst ist es eher ein Solospiel, dass du halt deine Aufgabe vollziehst.
Vielleicht fällt es mir ein, wie es heißt, aber.
Aber trotzdem, ja, Kartenspiele sind schon sehr, sehr relevant. Weil ich vorher Torg in dem Bildschirm gehalten habe, beziehungsweise in der Webcam. Torg ist ein Rollenspiel, was ja sehr viele Brettspielelemente drinnen hat. Mit den Ereigniskarten. Hast du in deiner Laufbahn als Rollenbrettspieler ähnliche Kombinationen gesehen, wo du sagst, okay, die sind interessant, die funktionieren oder die funktionieren weniger?
Also spannend finde ich bei Engel das Determinationssystem, weil du kannst es entweder mit der alten D20-Lizenz spielen oder tatsächlich als eine Art Tarot. das ist eine gute Idee. Die Spieler müssen sich halt darauf einlassen.
Ist sehr schwierig.
Ist schwierig.
Wir haben es einmal probiert. Wir waren immer so die D20-Menschen. Ja. Und dann hat unser Spielleiter mal gesagt, ja, probieren wir es mal so. Und das war so gefühlt 10 Jahre, bevor wir alle mit Erzählspielen angefangen haben. Also wenn ich es jetzt nur mal machen würde, glaube ich, würde es besser funktionieren. Aber sonst, boah, also damals haben wir einfach gesagt, gehen wir bitte einfach wieder würfeln.
Ja, also das mit dem Arcana-System, das finde ich ist ein sehr spannender Ansatz. Dann vielleicht kennt ihr ja Dread. Das, dieses Horror-One-Shot-Spiel, wo du halt mit dem Jenga-Turm...
Extrem super.
Ich möchte sagen, ich war kurz davor, eine Runde zu machen mit 3 Jenga-Türmen. Und 3 Spielern, wo jeder seinen eigenen Jenga-Turm gehabt hat. Ist dann leider kurzfristig nichts, weil Corona da war.
Ach, da war ja was.
Zwei Runden gespielt und die letzte ist, glaube ich, im Sommer gewesen auf einer Cthulhu-Convention. Und interessanterweise habe ich voll das Händchen für Jenga. Also ich kann den Turm nur aufrechterhalten, wo andere Menschen so sagen, das ist unmöglich. Und das funktioniert, ja.
Also dieses, ich sage jetzt mal, Crossover finde ich gelungen. Aber ansonsten, ich meine, ja, es hat damals noch in der Fun-Pro-Zeit das letzte Abenteuer von den 7 Gezeichneten von DSA, also Rausch der Ewigkeit, da war ja diese Cosim-artiges Ding dabei. Ja, okay, war halt dabei. Aber ansonsten, na, fiel mir jetzt auf die Gache nichts ein, was ich selber gespielt habe, glaube ich. Na, glaube ich nichts.
Andere Frage, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist am Horizont, das ist absehbar im nächsten, 12 Monaten, dass das in deinen Besitz wandern wird?
Habe ich eigentlich gerade nichts auf dem Radar. Also Pen and Paper mäßig, alles andere. Ja.
Das heißt, die ganzen Kennerspiele, alles was einen Titel hat, kommt sowieso mal rein, oder?
Nein, Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr. Da habe ich dann irgendwann einmal für mich selber erkannt und ich stimme aus dem Off. Nein, es ist auch nicht notwendig. Ich bin auch mittlerweile tatsächlich dazu übergegangen, man glaubt es kaum, Spiele zu verschenken, zu verkaufen, schlicht weil ich sie nicht gut genug finde oder nicht mehr gut genug oder ich schlicht keinen Platz habe, besorge mir, und ich bin ja Gott sei Dank in der echt privilegierten Situation, dass ich halt sehr vieles auch einfach so bekomme, ohne es kaufen zu müssen, dass ich schon gezielt gezielter mir Dinge besorge, wobei es gibt dann halt auch so Anfälle wieder und dann habe ich wieder 4 große weiße Papiersackerl und dann gehe ich dann wieder nach Hause damit. Übrigens auch ein extrem gutes Crossover, auch wenn es eigentlich ein Brettspiel ist, aber mit wahnsinnig spannenden Rollenspielelementen, ist Midara, Unintentional Malum, einer der bizarrsten Kickstarter überhaupt. Die hatten wie so oft Verspätung, allerdings eine relativ substanzielle Verspätung. Und die haben mir echt leid, und da ist nämlich, war eigentlich mehr oder weniger alles fertig und die PPC, also die Pre-Production Copy, war eigentlich auch schon fertig und dann ist ihnen die Fabrik abbrennt. Mit den Backups. War blöd. Irgendwie. Das ist echt ein spannendes Spiel. Das ist aber ein Commitment auch, weil da hast du so, nicht Choose Your Own Adventure Style, sondern es ist einfach wirklich nur Geschichte und zwar echt viel Geschichte, aber halt mit Story Paths. Du hast, es sind, glaube ich, 1000 Seiten Text oder so. Also nur im ersten Akt. Und jetzt kommen dann Akt 2 oder 2 und 3 noch dazu. Also das ist schon auch was Spezielles. Das ist eigentlich fast was man allein spielen sollte oder zu zweit, weil sonst sinnbefreit. Eigentlich. Aber was ich auch gut finde, weil ich Story Paths sage, ich weiß nicht, ob bekannt sind, die Crossroad Games. Dead of Winter, Winter der Toten ist das bekannteste. Das ist auch extrem spannend. Das System ist auch ein Brettspiel, aber mit wahnsinnig viel moralischen Entscheidungen. Also es gibt ganz, ganz wenige Brettspiele, schrägstrich Rollenspiele, wo ich sage, bitte vielleicht wirklich mit 16 plus spielen. Und das gehört da definitiv dazu, weil du hast halt echt Entscheidungen und es ist einfach trotz alledem nur ein Brettspiel. Ein semi-kooperatives, das in 1,5 Stunden gespielt ist. Also du hast da Entscheidungen drinnen, die sind schon jenseitiger, sagen wir mal so. Und du weißt halt auch nie, und du hast irrsinnig viele von diesen Karten, und du hast pro Partie, spielst du vielleicht, keine Ahnung, es sind glaube ich 300 von diesen Story-Cards drin, und pro Partie hast 4, 5, also du hast einen enormen Wiederspielwert. Aber da sind dann halt auch so Dinge drinnen, mit die Kolonie hat gerade, ich sage jetzt Hausnummer, einen Stromausfall und das Essen geht aus. Aber es gäbe halt ein paar Neugeborene, die eh nicht überleben werden. Ich meine, falls bekannt ist, das, keine Ahnung, ob es das für Android auch gibt, aber für iOS auf jeden Fall echt ein cooles Zwischendurchspiel Reigns, wo du einfach nur auf 5 Skalen rauf und runter gehen musst durch Entscheidungen. Also das Spiel spielt sich eigentlich wie Tinder mit Fantasy. Reigns ist lustig gemacht. Und du weißt eigentlich nicht, was deine Entscheidungen bewirken. Ich erfinde jetzt irgendwas. Es kommt irgendeine Kornlieferung und du hast auch immer 3, 4, 5 Erzählstränge parallel. Und jeder Spieler spielt ein, ich sage jetzt mal, Adelshaus, weiß aber selber eigentlich nicht so ganz genau, was man möchte. Irgendwie das Ganze, dem ganzen Reich soll es gut gehen, aber einem selber noch am besten. So, es kommt halt eine Kornlieferung. Und irgendwie ist der Händler ein bisschen suspekt. Und es gibt halt die Variante, na okay, wir kaufen ihm das Korn halt vielleicht ein bisschen überteuert ab, weil unsere Bevölkerung hat halt Hunger. Oder na, wir jagen ihn zum Teufel auf die Gefahr hin, dass es halt eine Hungersnot gibt, weil der kommt uns so eigenartig vor und der kommt aus dem Land so und so. So, und dann diskutiert man am Tisch halt drüber. Und im Endeffekt wird dann einfach nur abgestimmt. Ja, nein, wie auch immer. Dann kann es aber passieren, dass einfach nur der Resolve ist, ja, okay, gut, ihr habt das Korn gekauft, die Leute sind super, der Nahrungsmarker vom Reich geht halt 3 Felder rauf. Und mehr an Spiel ist das eigentlich nicht. Jetzt kann es dann aber passieren, dann spielst du die nächsten 2, 3 Partien, also es geht über viele, viele Partien, und dass dann so ein Catchback kommt. Ja, und damals habt ihr das Korn gekauft und der war wirklich aus dem Reich so und so und das war mit Mutterkorn vergiftet und auf einmal sterben jetzt deine Leute. Und das ist ein cooles System. Das ist tatsächlich was, was mich mittlerweile eigentlich fast am meisten reizt. Also neben einerseits guten Geschichten, wenn Spiele, und zwar jetzt wurscht, ob Tabletop, Pen and Paper, was auch immer, ja, was ganz Neues macht. Weil ich habe halt schon sehr viele Holzwürfel herumgeschubst und sehr viele W20 geworfen. Und irgendwann einmal kennt man es dann. Nicht, dass es nicht noch immer lustig wäre. Das ist ja auch gerade das Schöne am Pen and Paper, dass es ja eigentlich unlimitiert ist. Aber gerade wenn dann irgendwelche ganz neuen Mechanismen kommen, teilweise auch wirklich die vierte Wand durchbrochen wird. Also das finde ich immer ganz besonders spannend, wenn da gute Konzepte kommen. Und dann schaue ich mir halt gleich doppelt so gerne an. Und Artwork. Artwork ist ganz wichtig. Wheelwrath zum Beispiel ist übrigens auch sogar ein gutes Spiel. Aber das habe ich mir nur wegen am Artwork gekauft. Du glaubst, also das ganze Spiel schaut einfach aus wie ein Black Metal Album. Wovon ich jetzt total begeistert bin, ich schaue so gut wie nicht fern, weil keine Zeit. Aber das Vox Machina, das ist so geil. Diese Critical Role Serie, das ist so unfassbar geil. Weil, also abgesehen davon, dass es genau meins ist mit also eigentlich ist es ein Reboot von der alten D&D-Zeichentrickserie aus die 80er, so feelingmäßig, nur halt viel brutaler. Aber es ist genau mein Humor. Es ist einfach nur Sex und Fäkalien. Aber okay, mein Gott, da gibt es alles mögliche andere auch noch. Nur die Entstehungsgeschichte dieser Serie, die ist einfach so unfassbar gut. Also keine Ahnung, wer die Critical Role Sachen sich anschaut auf Twitch hin und wieder oder YouTube. Manchmal in meinen Mußestunden, beziehungsweise wenn ich einfach auf irgendwas warte, schaue ich mir das ganz gerne an. Einfach weil die lustig sind, die beteiligten Personen. Aber die Serie ist einfach tatsächlich eine Kampagne, die gespielt haben. 1:1 das, was die dort am D&D-Tisch erlebt haben und auch die Dialoge, die gesprochen haben, weil die Charaktere werden ja von den Spielern auch synchronisiert. Das ist einfach wirklich das, was am Spieltisch passiert, wird halt ausgeblendet, würfeln etc. Und das ist ein ganz absurdes Konzept, aber es funktioniert. Und es ist wirklich spannend, es ist super gezeichnet und es sind einfach so behindert kindische Witz dabei. Also genau meins. Ich bin ja sehr schlichten Gemüts.
Was das betrifft, ist ja mittlerweile der Zugang bei diesen Dingen ja einfacher geworden für jeden.
Gott sei Dank.
Sei es Brettspiele, sei es Rollenspiele, sei es Kartenspiele und so weiter. Die Qualität ist besser geworden. Manche Ideen sind einfacher geworden, manche Konzepte.
Ja.
Aber grundsätzlich ja.
Dafür wird dieses Use-Zeugs immer komplizierter.
Oh ja, das stimmt.
Ja, aber hat das nicht auch ein bisschen was mit dem Artwork zu tun und diverse Sachen, die irgendwo beiliegen?
Ja, ich weiß nicht.
Wie hast du schön, um das Ganze abzuschließen, eine Spielmechanik kann man ja nicht copyrighten, man kann ja nur den Text und das Artwork copyrighten, oder?
Ah, das ist ja vorbereitet.
Lustigerweise, da liegt etwas beim EuGH sogar.
Echt?
Aha. Geht es nämlich tatsächlich um eine Urheberrechtsverletzung. Ob ein gewisser, man muss dazu auch sagen, und ich sage jetzt nicht, welches Spiel und auch nicht, welche Autoren, das ist ein ganz, ganz, ganz eigentümlicher Spielmechanismus, das es so noch nicht gegeben hat. Und das ist in einem anderen Spiel auch drinnen. Und jetzt ist dann tatsächlich die Frage, ist ein Spielmechanismus ein Werk? Mhm. Und keine Ahnung.
Also im Endeffekt vergleichbar wie mit den Softwarepatente.
Ein bisschen, ja.
Ja.
Wobei hat es da nicht vor einigen Jahren noch um 10 einmal so ein Thema gegeben, da hat es ein Rollenspiel gegeben, das hat geheißen Arcane Codex. Das war so, Arcane Codex war so also ein bisschen generisch und so überall, sage ich mal, Ideen, auch Inspiration und so weiter. Und da hat es dann das Thema gegeben, dass irgendwie Arcane Codex versucht hat, andere Systeme und andere Firmen zu verklagen wegen Urheberrechtsverletzungen. Und da hat es dann, glaube ich, sogar irgendein Gutachten gegeben von irgendeinem Rollenspieler, Spielexperten, der ihm dargelegt hat, dass zum Beispiel so Dinge wie eben Attribute und Skills und so weiter einfach keine Werkshöhe haben, weil das sozusagen überall vorkommt. Ja. Aber das war vor, weiß ich wie viele Jahre, also sicher 10, 15 Jahre. Und das ist da zum Arcane-Codex gegangen.
Das ist völlig an mir vorübergegangen, weiß ich nicht. Aber weißt du, sagst Gutachten, das ist spannend. Ich habe ein etwas bizarres Hobby. Zwischendurch schaue ich mir die Sachverständigenliste durch, was es da so alles gibt. Erstens, es gibt
was tatsächlich. Ist
es? Ist es die Liste der Sachverständigen oder der Fälle, wo man Sachverständigen.
Nein, der Gerichtssachverständigen, also die es halt gibt. Also beginnend natürlich, klar, medizinische Gutachter, Bausachverständige und so weiter. Aber es gibt tatsächlich auch zwei Sachverständige in Österreich für Spiele, aber das ist total langweilig, die sind nur für Modelleisenbahnen zuständig. Ich habe schon ein neues Betätigungsfeld für mich entdeckt, nur fürchte ich, dass das nichts bringt. Aber einen super Sachverständigen habe ich gefunden, der ist eingetragen, allerdings nicht nur, aber auch bitte, der ist allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger für Erdäpfel-Mayonnaise-Salat. Ich finde das super. Cool. Ich finde das so geil. Ich habe jetzt mit einem befreundeten Kollegen mir wirklich schon überlegt, und nein, das machen wir natürlich nicht, weil das wäre schwerst standeswidrig, aber die Idee an sich, dass wir uns spaßhalber am Prozess anhängen, nur damit wir den Mayonnaise-Sachverständigen da beauftragen können.
Naja, das ist so eine normale Gewährleistungsgeschichte, das ist schnell passiert.
Ja, zwischen zwei Anwälten, der Erdäpfelsalat, ich weiß
nicht. Nein, das ist, wobei ich weiß, wir haben einmal einen gehabt in einer Geschichte, das war ein Sachverständiger für Spielautomaten. Nein, der war insofern lustig, weil das war so ein älterer Herr und der war nämlich hat sich nicht nur voll super bei diesen ganzen Spielautomaten auskennt, sondern der war auch Zauberer. Und der hat einfach die ganze Zeit irgendwie im Gerichtssaal, hat er wieder irgendwas gemacht, wo er dann wieder einen Zaubertrick gemacht hat, so, weil er so drauf war irgendwie. Dann hat er uns dann, waren wir mit dem nachher nur auf einen Café oder so, weil das war ein Bezirksgericht oder so, da ist man nachher nur auf einen Café gegangen. Und dann hat er ihm auch so erzählt und dann wieder einen Schmäh gesagt und so weiter. Also das war total witzig. Ja. Und hat uns einfach auch viel erklärt über die Automaten und so weiter. Also das ist, ich finde das Sachverständige insofern cool, weil du einfach Wissen kriegst über Dinge, die du genau einmal in deinem Leben gefühlt brauchst.
Manchmal, mhm. Ja. Ich habe gelernt, das Zeug, was man an die Wand schmiert, damit es weiß wird, das ist bitte keine Farbe, das ist eine Beschichtung. Weil Farbe ist ein Sinneseindruck. Stimmt.
Gefällt mir. Ich kontert jetzt mit Ö-Normen für Gartengestaltung.
Schön.
Die erste große Geschichte, wie ich damals in die Praxis gegangen bin, Gewährleistungsgeschichte bei Gartengestaltung, es gibt fucking Ö-Normen dafür.
Es gibt für alles Ö-Normen.
Ich weiß, das ist super. Also das ist, und ja, nein, das ist voll super. Da, überhaupt, wenn du dann so ein bisschen in Richtung Baurecht und so weiter gehst, da kannst du Sachen lernen, also wie man wo den Schrauben reintragen muss, was ein Mangel ist und was nur ein optischer Eindruck ist, das ist super. Ja.
Also ich bin generell der Meinung, dass unser Berufsstand und unsere Tätigkeit, jetzt mal von allen menschlichen, jetzt mal abgesehen, da gibt es natürlich Tragödien und Dramen, aber auch schöne Dinge, aber trotzdem viel zu langweilig dargestellt wird. Also was ich schon gelacht habe in Verfahren. Ich meine, es hat, liebe Notare, die ihr zuhören solltet, seid mir nicht böse, es gibt einen Grund, warum es Serien über Rechtsanwälte und nicht über coole Notare gibt. Es ist
notariell die Meerjungfrau.
Ja, wobei, du, wir müssen ja dringend noch unsere Romanreihe weiter fortführen da mit dem Rechtspfleger des Schreckens. Nein, es gibt schon echt unfassbar langweilige Geschichten, aber das, wie es dargestellt wird, also einerseits dieses Einspruch im Namen der Liebe, euer Ehren aus dem Fernsehen, das ist ein Schwachsinn und andererseits ist halt auch ein Schwachsinn.
Hast du das noch nie gemacht?
Fix. Das funktioniert immer. Einspruch im Namen der Liebe ist das Beste. Das hat nämlich einen Autohit.
Das ist cool. Ich werde das morgen bringen bei meinen Dings. Ich würde schon immer sagen, ich verlange die Höchststrafe und das ist ein Problem, wenn man Strafverteidiger ist. Dann ist das, glaube ich, ganz schlecht.
Ja, aber ganz wichtig beim Einspruch im Namen der Liebe ist, du musst den Zeigefinger erheben. Das ist wichtig. Tuxedo Mask hat das nämlich auch so gemacht.
Einspruch im Namen, ich verstehe.
Tuxedo Mask, ich bin so deppert. Phoenix Wright, The Ace Attorney.
Aber ich kann theoretisch auch sagen, Mondstern, Flieg und Sieg, oder?
Ja, ist ähnlich. Ja, das ist ähnlich. Aber ich muss bei dem Mondstern, und ich gestehe, ich habe tatsächlich jede Sailor Moon-Folge gesehen und ich bin ein großer Sailor Moon-Fan. Es ist ein guter Manga und es ist ein guter Anime. Muss man echt sagen, auch wenn es leicht verworren ist und natürlich die ersten zwei Staffeln sind halt sehr, sehr straightforward, aber es ist nicht schlecht. Ich meine, es ist kein Dragonhead, es ist kein Berserk und so weiter. Egal. Jedenfalls, es passieren echt lustige Dinge. Und ich habe tatsächlich vertretungshalber für einen Kollegen, ist nicht mein Mandat, bin ich eingeschritten, weil da habe ich mich ins Zeug und in den Ring geworfen für einen Unternehmer, beziehungsweise einen Mediziner, sagen wir halt einmal so, die Haartransplantationen anbieten. Und auf der Gegenseite war halt dann einer, der hat auch geklagt, der war unzufrieden mit der Haartransplantation, weil trotz Aufklärung etc., er war halt einfach unzufrieden. Übrigens, echt der Wahnsinn, was diese Haartransplantationen so kosten. So. Dazu muss man sagen, das Ganze fand statt am Handelsgericht Wien, weil das ist um so viel Geld gegangen, dass es schon Landesgericht war, nämlich um über 30.000 Euro. Ich sitze halt da natürlich ohne irgendwen auf Seiten derer. Ja, der Herr Kläger aus der Oststeiermark. Gut, so weit, so gut. Der war dort, samt Anwalt. Und er war halt einfach unglücklich über den Verlauf der OP und vor allem den postoperativen Verlauf. Und das war dann auch der Grund dieses Prozesses. So, was war das Problem? Es hat halt gejuckt und überhaupt gebrannt und in der Sonne und so weiter. Was hat das Ganze lustig gemacht? Einerseits der Dialekt des lieben Herrn und andererseits, es gibt zwei bekannte und anerkannte Methoden der Haartransplantation. Die, um die es ging, ist die Follicular Unit Transplantation, kurz FUT. Ja. Wir haben uns immer unterhalten über Operationen und so weiter und dann kam es zur Vernehmung des Herrn Kläger und der hat gemeint in seinem breiten Oststeifen: Na, Herr Kläger, was ist denn? Na, also, das hat mir überhaupt nicht taugt. Ich meine, ja, die haben mir schon gesagt, dass die Foto ein bisschen jucken kann nachher, ne? Aber das juckt jetzt schon ein Jahr und immer wenn ich solche Chili-Pfefferoni frisst, dann brennt die Foto das wie Sau. Wir haben's zehn Minuten ausgehalten. Irgendwann einmal war's dann aus. Nachdem dann beide beteiligten Rechtsanwälte plus der Richter in schallendes Gelächter ausgebrochen sind, das geht jetzt nicht mehr. Wieso? Ja, na, können wir uns bitte darauf einigen, wir sagen die Operation oder sonst irgendwas. Ja, aber da steht ja, da schaut da auf der PowerPoint, da steht der große Default, ne? Ja, ey. Steht eh da.
Genial.
Ja, also was ich immer recht schön finde, ist, wenn Richter dann was protokollieren müssen.
Ja.
Ich habe mal einen gefragt, der hat da gesagt, ja, also sie haben ja angeblich zu meinem Mandanten gesagt, ich fick die. Und jetzt ist das quasi in der Szene, halt eher so üblich, ja, dann auf die Frage des Verteidigers, ob die Wendung "ich fick deine Mutter" denn üblich sei, antwortet der Zeuge. Und das ist auch immer schön. Das ist immer schön, ja. Ich habe letztens auch ein wahnsinnig schönes Erlebnis gehabt. Ich sage das jetzt so ein bisschen also ich mag grundsätzlich alle Richter irgendwie am Landesgericht in Wölsrecht gern, weil ich mit einer gut auskomme. Aber ich habe einen, der macht Sittlichkeitssachen, die mache auch Sitte, also Sexualstrafrecht, weil es einfach.
Schweindelsachen.
Ja, natürlich, Schweindelsachen, die Schweindelsachen, sagt man immer, ja. Ja, es ist einfach interessant. Ja, ich meine, die moralische Geschichte, auf das will ich mich jetzt nicht einlassen, aber es ist einfach interessant, weil es da wirklich um ganz spannende, und stellen wir es auch, wenn es mit Internet zusammenhängt, hochtechnische Dinge geht. Und dann befragt er eben, ne? Und dann kommt so auf, naja, sagt deine Zeugin, ja, ich habe mich mit Creepypasta beschäftigt. Und der Richter, was? Creepypasta? Wie die Nullen? Sage ich, nein, Herr Roth, das ist ein Internetphänomen, da geht's quasi creepy, also von seltsam halt oder Angst erschrecken und Pasta vom Post-it und es sind Urban Legends. So wie der Slenderman. Was? Sag ich, Slenderman, das ist ein Internetphänomen, ja, 2 Meter großer Anzug und so weiter. Aha. Herr Magister Lanzinger, jetzt sind Sie ja nicht viel jünger als wie ich. Sag ich, ja, das stimmt, Herr Roth. Woher wissen Sie das? Sag ich, ja, ich hänge relativ viel auf TikTok um.
Das ist nur ein Synonym für Urban Legends oder was?
Ja, es gibt glaube ich einen Creepypasta Podcast und Creepypastas ist mehr oder weniger so eine Internet-Community. Das ist ein bisschen so wie, kennst du SFC? SCP, Entschuldigung, nicht SFC. SCP. Secure, Contain, Protect. Das ist extrem cool, da kann man viel Zeit damit verbrennen. Und zwar, das ist ein fiktives Universum. Da gibt es eben die SCP Foundation. Und das ist quasi so eine Art Man in Black Organisation, wo es darum geht, dass du sogenannte SCPs, also Artefakte, die haben immer eine Nummer, was ich, SCP so und so viel, die du quasi beschreibst und mehr oder weniger so wissenschaftlich aufarbeitest. Da gibt es eine eigene Website dafür, gibt es einen Podcast und es gibt ziemlich coole YouTube-Videos dazu. Und da gibt es ein paar Sachen, die extrem coole Ideen sind. Ja. Also zum Beispiel eins meiner Lieblings-SCP, es ist die Infinite IKEA. Da geht es darum, da gibt es sogar ein Spiel dazu, das hat nämlich jetzt...
Ja, da gibt es einen Prozess.
Ja, genau, da gibt es einen Prozess. Dann kennen wir es. Prozess gibt es, ja. Genau, weil da gibt es nämlich ein Indie-Game, Indie-Computer-Game, das heißt The Store is Closed. Und da geht es im Prinzip um Geschichte. Ja. Und da geht es darum, dass das sozusagen aufgrund einer Dimensionsüberlappung in IKEA drinnen eben ein Dimensionsportal entsteht zu allen anderen IKEAs, allen anderen denkbaren
Realitäten. Ja, das ist aber auch fix und echt so.
Ja, ja, definitiv. Also das ist nicht ein Creepypasta, glaube ich, das ist ja so, ja. Und dann sind Leute, die einfach nicht mehr außerfinden. Und dort gibt es auch Buffets, da ist immer, aus welchem Grund auch immer, frische Nahrung. Und die Leute bauen dann quasi die Möbel so als Städte. Und in der Nacht, wenn der Store closed ist, wenn man darf in der Nacht in die IKEA sein, kommen die Mitarbeiter. Und die sind eben auch so Slenderman-artig und halt mit diesen blau-weißen Shirts und so. Und es ist extrem cool, wie das beschrieben wird. Das ist einfach, oder, ja. Also ist aber echt relativ, super zu machen.
Also war relativ aktuell, gell? Weil ich glaube, ich habe
ja, eine Woche drüber gehört. Ja, das ist ein paar Wochen erst her.
Meinst du jetzt der Prozess oder SCP?
Der Prozess,
ja. Das IKEA-Teil.
Prozess, ja, ja. Die haben das irgendwie auf Steam oder so, haben sie es aufgetan, da hat es jetzt wegen dem Brettel
gegeben. Ja, aber da hat es ja sowieso noch was anderes auch noch gegeben. Und zwar auf Steam war ja was, dass einer einmal eine Demo gemacht hat, eine Grafikdemo mit einem Superman oder so, vor 5 oder 6 Jahren. Und der andere hat sich das einfach einverleibt und hat das als vollwertiges Spiel verkauft. Steam hat das dann zurückgezogen, nachdem die ersten Beschwerden gekommen sind.
Hey, nur streiten die Leute. Wobei, weißt du, was Richter diktieren, lange vor meiner und auch vor deiner Zeit, aber ich finde das Urteil super, ich schicke dir nachher die Geschäftszahl, das ist ganz, ganz toll. Also so lange her ist es eigentlich noch gar nicht, es war in den 2000ern oder Anfang oder Ende der 90er, auf jeden, vielleicht war es ein bisschen früher, jedenfalls aus einer Zeit, in der homosexuelle Pornografie noch strafbar war. Und für alle, die noch nie ein Urteil gesehen haben, der Aufbau ist immer gleich. Es gibt oben einen sogenannten Kopf, das ist ein bisschen formales Blabla. Und dann gibt es den sogenannten Spruch, wo drinnen steht, was der Richter sagt, was muss der eine tun, was darf der andere nicht tun und so weiter und so fort. Hier ging es darum, dass der Angeklagte, war ein Strafverfahren, dann auch verurteilt worden ist, einen Haufen von, wie nenne ich das jetzt, Erwachsenen-Dokumentationen verbreitet zu haben, die er nicht hätte verbreiten dürfen. So, warum erzähle ich das jetzt? Weil es einfach unfassbar lustig ist, weil diese Urteile werden vom Richter diktiert. Und A, ich stelle mir das wahnsinnig lustig vor, wie der Richter das diktiert hat, und noch viel lustiger, wie die Frau Amtsdirektor Elfriede so und so das dann runtergeschrieben hat und das Tonband gehört hat, weil in diesem Spruch sind einfach 250 Pornotitel.
Ja, das ist auch schön.
Die guten Sachen halt. Also im Aladdin und die Wunderschlampe, das ist eher Klassiker und. Also dann ja. Analkommando 4, was auch immer. Und ich stelle mir diese Situation einfach großartig vor. Und es sind aber wirklich gute Titel dabei.
Es ist aber immer so, wenn das Reale auf das Gerichtliche trifft. Ich kann mich erinnern, das war recht nett. Ich habe mal gehabt, Suchtmittelverhandlung, ich sitze da, ja, und es wird eine Zeugin befragt. Die Zeugin war, glaube ich, schon länger aktiv unterwegs und war ein bisschen schwierig, die Kommunikation. Und der Richter sagt sie, ja, also Frau Dings, wie war das, dieses Suchtmittel, welchen Reinheitsgrad hatte das? Weil das ist ja so, je mehr Substanz drinnen ist,
desto strafbare, blöd.
Desto blöd, ja genau. Also das ist so, keine Ahnung, in Heroin oder Kokain zum Beispiel kann es einfach sein, da ist ein bisschen Heroin, Kokain drinnen, aber dann irgendwie viel Streckmittel, Paracetamol und so Zeugs.
Ja. Aktuell bitte aus Slowenien kommen es mit 70-75% die Kugel.
Ja, ich weiß. Ja, im Internet kriegst du auch voll das gute Zeugs um Wenn Geld, muss man sagen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Besser wie beim Bilder, ja.
Ich glaube,
also,
das Echo ist in Österreich ein bisschen schwierig, gell?
Ja, doch. Also da verstehen ganz relativ wenig Spaß, die Behörden jetzt. Auf jeden Fall. Also der Richter hat sich gefragt, kann man sich sagen, bei diesem Suchtmittel der Reinheitsgrad? Sie sagt, Entschuldigung, was? Er sagt, naja, der Reinheitsgrad bei diesem Suchtmittel. Sie sagt, Entschuldigung, was waren Sie? Ich weiß es nicht, ja. Und ich so, Herr Rat, man sagt zu Richter, sagt man in Österreich, Herr Rat, ja, niemals euer Ehren, das meint es gar nicht. Herr Richter geht auch noch, aber wir sagen Herr Rat. Und ich sage, Entschuldigung, Herr Rat, der viermal. Und er so, nö, wenn es war. Und ich so, wie sehr sind das Zeug gefahren? Und sie, ja, na voll, sage ich, Herr Rat, also es ist von einem höheren Reinheitsgrad auszugehen.
Ja.
Aha. Das war, manchmal müssen wir ein bisschen...
Wie schon vorher ganz kurz irgendwo mal fallen gelassen, ich mache so gut wie kein Strafrecht, ist auch jetzt nicht das, wo ich mich besonders gut auskenne. Aber hin und wieder passiert es doch, dass mich eine verirrte Verfahrenshilfe trifft, auch wenn ich die eigentlich nicht machen muss, so wirklich. Verfahrenshilfe ist das, was landläufig als Pflichtverteidigung bezeichnet wird. So. Und da hatte ich was Tolles. Auch Suchtmittel, einen Schwerstverbrecher. Also ich habe noch nie einen solchen Al Capone gehabt. Ein Eingeborener im Übrigen aus dem Bezirk Zwettl. Der war auf, sagen wir mal, Stadtfrische in Wien und war dort fort. Und zwar war er fort irgendwo im ersten Bezirk und dann ist er vor dem Flex gelandet, eine Lokalität der Wiener Szene, vor der und in der unfassbar viel vercheckt wird und unfassbar viel verdeckte Ermittler herumstehen. So, was hat mein Massenmörder dort gemacht? Aufgegriffen worden und dann im Endeffekt auch verurteilt, Klammer auf, es kam zu keiner Diversion, weil da war er zu blöd dazu, Klammer zu, wurde er wegen des unfassbaren Völkermordes von versuchtem Verkauf von 0,8 Gramm Gras. So, was hat sich
haben Sie ein Urteil gemacht, oder was?
Ja, weil er das einfach nicht gecheckt hat, was ich ihm so gesagt habe. Der war nämlich naturdeppert. Was hat der gemacht? Ich habe es ihm zuerst gar nicht geglaubt, aber es ist auch so wirklich in den Amtsvermerken gestanden und so habe ich es ihm schon geglaubt. Der war völlig nüchtern, also weder alkoholisiert noch sonst irgendwie eingestopft, der war einfach nur dumm. So, was hat er gemacht? Er hatte 0,8 Gramm im Gras dabei, die er von einem Freund geschenkt bekommen hat, weil er konsumiert ja selber nichts, was ihm auch jeder geglaubt hat. Dann stand er vor dem Flex und hat gemeint, ich verkaufe das jetzt. Und zwar dem nächstbesten, der vorbeikommt. Und das ist natürlich ein Polizist. Nein, kein verdeckter Ermittler, sondern ein Major der Kriminalpolizei in Ausgeuniform, der gerade aus der Rossauer Kaserne nach Hause gegangen ist von einer Veranstaltung. Dann habe ich ihn gefragt, weil im Amtsvermerk auch drinnen steht, der Herr Major hat ihm dreimal gesagt, Geburge haben, sonst muss ich. Ja, beim vierten Mal halt doch. Ihn gefragt, ja, warum haben Sie das denn gemacht? Das war ja ein Polizist mit viel Lametta. Ja, ich habe geglaubt, das war einer von der Feuerwehr. Habe ich gesagt, nein, auch in Zwettl schauen die Kiwara so aus wie bei uns. Und auch wenn es von der Feuerwehr ist, einer, dem verkaufen wir das nicht. Ja, aber in Zwettl rauchen es alle. Okay, aber das sind keine gute Idee. Gut, so. Warum wollten sie das überhaupt verkaufen? Ja, ich nehme ja keine Drogen, ich trinke ja auch keinen Alkohol. Okay, und woher haben sie das? Ja, das hat mir ein Freund geschenkt. Ja, warum? Ja, der wollte nicht von der Polizei erwischt werden. Gut, Putzi denkt sich in seinem Kopf und deswegen gehst du zu einem Polizeioffizier und vercheckst das ihm. Okay, von mir aus, gut. Na gut, aber wieso wollten sie dann jetzt Geld verdienen damit? Hm, ja, schon. Okay, sie wissen schon, was 0,8 Gramm Cannabiskraut wert sind. Hm, 1.000 Euro?
Ja, nein, nicht ganz.
Aber selbst wenn es 1.000 Euro gewesen wären, was hätten sie denn damit gemacht? Naja, das hätte ich dann gespendet. Naja, gut. Langer Rede, kurzer Sinn.
Ist aber lieb von ihm, muss ich sagen.
Ich finde das auch lieb. Ich habe dem das auch geglaubt. Also der war wirklich keiner von denen,
in Not,
die hier geschrien haben bei der Hirnverteilung. Also er hat sich halt beim Denken ein bisschen schwer dann. Ich habe gesagt, all das, was sie mir erzählt haben, das ist voll süß, aber das machen wir dann halt so jetzt dann nicht und so weiter. Aber nein, er hat es halt einfach nicht eingesehen, dass er einen Blödsinn gemacht hat und jetzt hat er halt eine Vorstrafe. Was soll ich machen?
Also was, 0,8 Gramm sind ungefähr in Röslins, glaube ich.
Das sind 5 Euro.
Ja, zwischen 5 und 8 Euro, je nachdem auf dem Reinheitsgrad, ja. So. Also das kriegt man. 1.000 Euro kriegt man, finde ich, auch gar nicht. Da muss man ein bisschen mehr anders verkaufen.
Einen anderen habe ich aber gehabt und der wollte auch keinen Wahlverteidiger und das finde ich echt spannend. Dem haben sie die Wohnung ausgeräumt.
Ja,
der hatte 42 Kilo THC. Nicht 42 Kilo Gras, 42 Kilo THC. Da kannst du die Wohnung dämmern.
Nicht schlecht, nicht schlecht. 42 Kilo THC, nicht schlecht. Das ist hat bei durchschnittlichen Reinheitsgehalt von 10% ungefähr. Weiß man schon, in welche Richtung das geht.
Das ist echt viel. Und vor allem
ja,
so
ziemlich viel.
Gras hat jetzt nicht so ein Gewicht eigentlich.
Ja. Nein, es ist eindeutig mehr wie die haushaltsübliche Menge, wie man sagt. Ja. Das ist da nehmen wir es dann auch gerne mal an, dass du vielleicht du verkaufst oder vielleicht für einen anderen das aufhebst. Bunkern nennt man das. Ja. Wobei, sagen wir es,
er war vollgeständig. Das Einzige, was er nicht gestanden hat, war das halbe Gramm Koks, weil er macht nicht den Kokain.
Ja, der chemische Scheiß, ja. Aber das ist wirklich, das kenne ich bei meinen Mandanten auch schon. Also gibt es einige, die erklären, also Gras ist okay, aber das Chemische, das ist ein Ruß, das tanzt nicht. Ja. Also da verstehe. Ich meine, generell der Dealer von Welt-Wels hat generell ein breiteres Warenportfolio. Ja. Wenn mich wer fragt, sagt er, was tust du, sag ich immer, ich bin Rechtsanwalt von Startups in der Pharmaziebranche. Das klingt wenigstens gut. Wobei, sagen wir es also, auch wenn ich das jetzt de facto nicht mache, nämlich Zivilverfahren, es gibt da Zivilverfahren, wo man wirklich gescheit viel lachen kann. Weil einfach gegeneinander die Leute wirklich spannend sind. Also Strafrecht ist immer eine Geschichte, ja, was du auf der anderen Seite halt einen Staatsanwalt hast und so weiter. Aber man so Leute gegeneinander, das ist schön. Manchmal. Also richtig schön manchmal. Und es wird auch manchmal unglaublichst skurril. Unglaublichst. Also das ist nicht schlecht, ja. Also ich sage immer, das Emotionalste ist nicht Kindschaftsrecht, nicht Absorgerecht.
Nachbarn.
Sondern, nein, ich hätte jetzt gesagt, wenn zwei Leute beide BMW und oder Mercedes-Fahrer zusammenfahren. Das ist Emotion.
Ja, das hast auch, aber ich finde trotzdem Nachbarschafts- und vor allem Vereinsstreitigkeiten, das ist schon ganz toll, weil also 50% meiner Tätigkeit und meines Einkommens oder vielleicht sogar mehr als 50% sind ja Vereinsrecht. Da gibt es ganz wenige Anwälte in Österreich, die das machen, was ich lustig finde, weil wir einfach so viele Vereine haben wie nirgendwo auf der Welt. Aber soll nicht mein Schaden sein. Ich begleite tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, ein Verfahren ist das ein Blödsinn, es sind viele, viele, viele Parallelverfahren jetzt auch schon wieder seit 6 Jahren. Und der Kollege auf der Gegenseite und ich, wir haben unseren jeweiligen Mandanten gesagt, warum, ihr braucht eigentlich ja Familienaufstellung oder irgendwas anderes, aber uns nicht, weil das ist rechtlich nicht lösbar. Also nicht, weil wir uns nicht auskennen oder nicht anstrengen, das geht einfach nicht. Das ist nicht lösbar. Und Stein des Anstoßes, und ja, da ist schon was ganz was anderes im Hintergrund gestanden, das ist uns auch allen bewusst, die haben sich einfach nicht gemocht. Aber Stein des Anstoßes war in einem, sage ich jetzt mal, Zweifamilienhaus, das, ohne jetzt auf die rechtlichen Details einzugehen, aber halt 50-50 aufgeteilt war zwischen den beiden Eigentümern und keiner hat den anderen jemals mit irgendwas überstimmen können. Und im ursprünglichen Stein des Anstoßes war, ob in den allgemeinen Flächen im Stiegenhaus Zimmerlinden oder Kirschlorbeer steht. Und das ist dann so eskaliert, dass zum Schluss wirklich Blut geflossen ist.
Ich bin ja mehr der Ficus-Benjamin-Typ.
Nö, Ficus.
Weil du sagst, du machst
aber ich wusste, dass das jetzt kommt.
Was ist der andere Teil, mit dem du schwerpunkttechnisch
ja, also es meandert ein bisschen Jahreszeiten abhängig herum. Das klingt jetzt so deppert, aber ist tatsächlich so. Nein, also rund ja 45-55% sind Vereinsrecht. Und dann ein sehr großer Teil ist Immaterialgüterrecht. Also Marken, Urheber, Wettbewerbsgeschichten, so irgendwas. Das finde ich einfach spannend. Und der Rest halt was so anfällt, aber vor allem halt streitiges Zivilverfahren und halt alles, was irgendwie mit Wohnen zu tun hat. Aber ich mache eben so gut wie kein Straf, ich mache kein öffentliches Recht, ich mache kein Verwaltungsrecht, ich mache keine Gesellschaftsgeschichten. Ich kenne mich nicht aus und ich finde es unseriös, wenn du als Anwalt irgendwie sagst, ja, das kann ich und du hast keine Ahnung. Das ist genauso wie wenn der Kardiologe einen offenen Oberschenkelhalsbruch operiert. Das ist zwar auch Arzt, aber es ist halt was anderes. Und es gibt ja Gott sei Dank Spezialisten für eh alles. Und es sind halt Dinge, die ich auch entweder nicht gelernt habe, beziehungsweise umgekehrt, die ich halt gelernt habe und die mich halt auch interessieren. Und eben gerade so Dinge wie Gesellschaftsrecht und so weiter, da ist zwar sehr viel mehr Lebensverdienst dahinter, aber es ist für mich halt irgendwie operieren am toten Patienten. Es interessiert mich einfach nicht. Also ich habe gerne auch meine skurrilen Vereine und so weiter. Und eins darf man halt nicht vergessen, Verein ist ja eben nicht nur der Schrebergartenverein Schaas-Gappersdorf, sondern wir haben auch so Dinge wie Rotes Kreuz, ÖMTC und so weiter. Also da ist schon teilweise wirklich viel Denkarbeit und Aufwand dahinter, was man jetzt gar nicht einmal annimmt. Nur da ich halt selber ein Obervereinsmeier bin, wirklich seit meiner Jugend, bin ich da halt irgendwie eingewachsen. Und es ist schon so schön. Und nein, ich habe keinen Schrebergarten. Ich will auch keinen Schrebergarten.
Dafür ein großes Haus mit vielen Zimmern.
Und eine Kanzlei, die vollgeräumt ist mit Spielsachen. Wobei ich mein Lieblingsbild...
Kann ich verstehen.
Ja, ich verstehe das auch. Aber mein Lieblingsbild in meinem Besprechungszimmer, das habe ich jetzt abhängen müssen, weil ich ein Regal aufstellen habe müssen, ein neues, aber das war super. Ein überlebensgroßer Darth Vader, gerade mit dem Force-Joke. Und es steht halt auf My Clients Obey My Rules.
Ja. Ist eine Einstellung. Ist eine Einstellung. Ich meine, ja, du bist ja der Imperiumstreuer, kann man nichts machen.
Ja, ist völlig zu Recht. Die anderen haben nicht einmal einheitliche Lichtschwerter.
Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Das ist ein juristisch sauber vorgebrachtes Argument, finde ich.
Aber ich muss fairerweise sagen, bei mir ist es so, ich habe auf der einen Seite einen Stormtrooper auf der Wand hängen und auf der anderen Seite genau vis-à-vis in Yoda.
Ja, Yoda ist okay. Wobei, also ich habe jetzt Andor noch immer nicht gesehen, weil irgendwie meinen Männerschnupfen habe ich nicht nutzen können dafür. Auf das bin ich sehr gespannt und ich muss echt sagen, bei allen Vorbehalten, ich finde, abgesehen von 7, 8, 9, hat Disney mit Star Wars echt viel richtig gemacht. Also, was da bis jetzt so an Material rausgekommen ist, ich finde das echt nicht schlecht. Und da muss ich sagen, das war das Einzige, was der Teil 8 wirklich geschafft hat, nämlich nach 40 Jahren Luke Skywalker cool zu machen. Das hat es geschafft, ansonsten ist es einfach ein Mistfilm.
Ja. Ja, 7, 8, 9 hätte es jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, meine Frau hat gesagt, wir kaufen uns dabei kein Disney Plus, weil zuerst muss Netflix und Amazon Prime ausgeschaut werden.
Lol.
Er wartet jetzt 2036 ungefähr. drum sind so Mandalorian, Book of Boba Fett, Andor ist an mir einfach vorbeigegangen, leider. Aber ich denke mal, dass, also ich sage immer, 4, 5, 6 plus Rogue One sind für mich ideale Star Wars Geschichten.
Rogue One ist so geil.
Solo Star Wars Story.
Finde ich nicht schlecht.
Nein, schlecht finde ich auch nicht. Das ist jetzt so ein Heist-Movie. Ich finde nicht schlecht, aber er ist jetzt so der Geist von Star Wars irgendwie für mich, ja, der ja auch trotzdem primär Trekkie bin, ist einfach 4, 5, 6 und Rogue One. Das passt für mich meistens am rundesten. Ja. Und bei den anderen Sachen kann ich nichts dazu sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ja.
Okay. Dabei, keine Wahrnehmungen.
Da habe ich keine Wahrnehmung dazu getätigt. Das kann ich nicht sagen. Als Non-Liquid sozusagen.
Kenobi war auch gut. Ich finde Kenobi echt nicht schlecht.
Ja, da habe ich jetzt nicht so was Gutes davon gehört. Aber
du hast sicher nur mit Jörg drüber geredet, oder?
Nein, auch mit mir.
Nein, man hört es von verschiedenen Sachen. Was der folgt aber TikTok-Channels und so weiter. Ja.
Und ist deine Moment, ich zitiere jetzt einen 12-Jährigen aus der Straßenbahn. Ist deine Insta-Friends-List auch so supreme?
Ja, smashed alles voll.
Diese Welt.
Ich würde jetzt nicht cringe werden, aber so. Ja.
Keine vernünftigen Läden mehr, ja.
Aber das ist zum Beispiel so, weil unser Drachentöter am Anfang gesagt hat, wie schaut das aus? Der Kollege Max Model, einer meiner Limit-Lawbusters, hat eine sehr starke Meinung in Richtung Star Trek Voyager. Ja. Früher habe ich diese Meinungen auch gehabt. Ja. So, das ist gut, das ist schlecht. Mittlerweile bin ich in einem Alter, da freue mich einfach über alles, was von Star Trek rauskommt. Ja. Darum, ich kann auch mit Discovery was anfangen, auf die das auch verrissen wird. Und ja, es ist so.
Ich muss da ganz leicht einhaken, weil ich bin ja doch 2-3 Monate älter wie du. Ja. Und bei mir ist jetzt so, ja, ich freue mich immer, wenn ich irgendwas schauen kann. Ich bin aber viel schneller davon satt gesehen.
Ja, gut.
Weil es repetitiv ist in alle Richtungen, weil es nichts Innovatives bringen. Mein Gott, es ist eh schon fast alles, braucht dann was gibt. Aber bei Star Wars, auch speziell Discovery, hat es da nicht so viele Sachen gegeben, wo ich sage, ja, es war jetzt weltumfassend, die Erleuchtung.
Ja. Firefly ist sowieso am besten. Ja.
Es sind die neuen Star Wars Sachen deshalb nicht gut, weil es das Imperium nicht mehr gibt.
Ah, ich verstehe.
Das könnte sein, dass der mächtige Gegenspieler in dem Sinn, den du ja kennengelernt hast oder mit dem ich aufgewachsen bin, mit 4, 5 und 6, schlichtweg keine Relevanz mehr hat und die neuen einfach nur von Vollidioten geführt werden.
Ja.
Also du bist pro Imperium, aber contra First Order.
Ja, die First Order, das ist irgendwie, ja, nein, das sind so abgeschleckte irgendwas. Nein.
Ja.
Möchte gerne Imperium, ja.
Aber hat damit überhaupt nichts zu tun, aber was ich zum Beispiel wirklich gefeiert habe und ich einfach unfassbar gut gefunden habe, war die neue Dune-Verfilmung.
Die war doch so
wirklich, wirklich gut.
Ja, das stimmt. Die ist so extrem, also noch am Buch dran. Ich finde, sie haben dieses Setting so gut eingefangen, dass es Wahnsinn ist. Ich meine, versteht es mir nicht falsch, ich bin im Herzen immer nur ein Fan von der 1984 Dino De Laurentiis-Verfilmung. Einfach, die ist auf gewisse Art und Weise so schön schräg, dass es ein Wahnsinn ist, aber die Neiche ist einfach lässig. Ja,
das ist so ganz fantastisch. Und ich bin sehr froh, weil das war ja witzig, das war ja gar nicht fix, dass es weitergemacht wird. Sie haben ja gesagt, sie müssen abwarten, halt Box-Office-Ergebnisse, ob sie es überhaupt weiter dran und Gott sei Dank, weil das wäre echt...
Aber ich glaube, das haben sie binnen der ersten paar Tage nach der Europa-Release haben sie es ja im Prinzip dann unterschrieben, dass es dann weiter dran. Das war ziemlich kurzfristig danach, ja.
Aber es ist halt auch, ich habe das im Vorfeld irgendwie nicht gecheckt. Also das Überlänge, das war mir schon klar, aber diese Überlänge, das war mir nicht klar. Das musst du auch einmal anschauen, jetzt als Durchschnittskinogänger erstens. Und zweitens, das war einer der einzigen Filme, die ich mir während Corona im Kino angeschaut habe. Und gerade der mit Maske.
Mhm. Ja,
der
war hart. Ja, mit Maske, finde ich, passt bei dem Film einfach gut, weil die Fremen haben in der Wüste einmal ihre Stillshoot aus mit den Masken. Das ist vom Setting her, es passt. Mhm. Da hätte man das Kino auch aufgehorzen können, damit das auch wirklich was bringt. Auch.
Fallout the Movie. Ah, nein, Moment.
Nein, ich muss fairerweise sagen, wenn man das vor kurzem nochmal angeschaut hat, also beim Amazon nochmal geben wir mal 1 Euro zum Ausborgen. Und da haben wir den nochmal gegeben und habe den nochmal bewundert in seiner gigantischen Aufmachung. Und mir sind erst Sachen bewusst worden im Fernsehen dann, die ich im Kino übersehen habe, schlichtweg, weil du da erschlagen wirst. Vor diese Eindrücke, mit denen du nicht rechnest, wann du die alte Version kennst.
Ja, beide. Ich finde ja auch die vom David Lynch grundsätzlich nicht schlecht. Aber das ist einfach, also das jetzt, das ist einfach die neue Definition von Monumentalfilm.
Was ich so cool gefunden habe bei dem Film ist das, es gibt eine einzige Szene, die einfach nicht im Buch vorkommt, also die nicht irgendwie im Buch vorkommt. Das ist diese Szene auf Salusa Secundus mit die Saruka. Mhm. Wo es da diese Taufe mehr oder weniger...
Was das ausblöden lassen, Buch, das ist so grausam.
Ja, genau, die kommt im Buch nicht vor und ich finde, das ist eine der beeindruckendsten Szenen in dem ganzen Film. Einfach von der Härte und Brutalität her, das ist ein Wahnsinn.
Die beschreibt so schön, so viel, um was da wirklich geht und nicht einfach nur ein Schlagwort, das irgendwo mal auftaucht. Und
ja, nämlich lustigerweise, obwohl man eigentlich so gut wie nichts sieht, aber man denkt sich halt trotzdem irgendwie dazu. Also das ist schon...
Ja.
Aber, also für mich die beste 1:1 Umsetzung überhaupt einer literarischen Vorlage, weil du es in dem Fall, weil es halt ein Comic ist, auch noch wirklich Panel für Panel nachvollziehen kannst, ist Watchmen. Das ist
ja, definitiv.
Einfach so geil, weil ich, warum komme ich drauf, weil ich ihn gerade sehe, also das Buch. Ich habe mir das wirklich einmal angetan. Ich habe mir den Film angeschaut mit dem Comic vor mir und abgesehen von diesen Zwischengeschichten mit diesem Leichenschiff, du kannst das echt Panel für Panel mit Still nachschauen. Also bis auf die eine Änderung halt mit dem Maß. Aber
Watchmen
ist so geil.
Wobei, sagen wir es, bei Watchmen mir hat, also mir gefällt das Comic extrem gut. Was, ich meine, das mit dem Red Corsair, der kommt ja, glaube ich, sogar in der erweiterten Version, kommt er vor, als Zeichnerisequenzen, gibt es eine erweiterte Version, wo dann der Red Corsair drin vorkommt.
Okay.
Ja, und mir gefällt die Änderung beim Ende, gefällt mir insofern gut, da hat sich zwar der Alan Moore ziemlich aufgeregt und hat gesagt, das ist nicht mein Film und so, aber ich finde die Änderung, die sie gemacht haben im Film, rein von der Geschichte, viel logischer wie das, was im Comic ist.
Ja.
Also das Comic ist fast ein bisschen generisch. Es ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil, ich finde es eine geile Idee. Es ist generisch, aber das, was sie im Film machen, passt viel besser, finde ich.
Ja, nein, es ist eine also auch ein gutes Comic, also extrem gutes Comic, eines der besten, finde ich. Und die Filmumsetzung ist einfach so geil. Wobei, was Filmenden angeht, ich finde das ja, ich gestehe, ich bin ein großer Hunger Games Fan, weil ich finde die Reihe einfach gut. Zuerst die Bücher gelesen, ich finde auch die Verfilmung gut, nur ich habe mir das echt gedacht, wer war hauptsächlich das Zielpublikum der Verfilmung? Weil die Bücher hat eigentlich, und der erste Teil ist einfach ein 1:1 Plagiat von Battle Royale, das ist halt so, aber es hat die Bücher eigentlich irgendwie kaum wer gekannt vor den Verfilmungen. Oder zumindest bei uns nicht. Also ich habe niemanden gekannt, der es gekannt hat. So. Und der letzte Band endet einfach nicht gut. Und ins Kino sind halt hauptsächlich 13, 14, 15-jährige Dirndl gerannt. Das ist eh so ein cooler Bast Coming of Age und starke weibliche starker weibliche Hauptcharakter, bla bla bla. Wenn die den Film so enden lassen wie das Buch, also eigentlich nur den Nachsatz im Buch, den Epilog, dann werden da echt viele verstörte Mädels ausgehen aus dem Kino. Und ich finde, das haben sie echt subtil angepasst, indem sie einfach nur den ganz Schluss halt weggelassen haben. Ohne jetzt an der Geschichte großartig was zu ändern. Nur halt den Grundcharakter. Weil, wenn wir uns ehrlich sind, das Ende von Hunger Games ist kein gutes. Eigentlich.
Ja. Mir ist, während du vorher das verglichen hast mit den Watchmen und so weiter, was eingefallen. Und zwar, ich habe vor kurzem mal auf YouTube einen Kanal wieder angeschaut, wo es um alte Zeichentrickserien geht und ähnliche Sachen aus den 80er-Jahren, sei es He-Man,
She-Ra
und so weiter. Genau. Das Witzige an der Sache war das, es war vor kurzem ein Beitrag zu Michael Ende und seiner unendlichen Geschichte. Was viele nicht mitgekriegt haben, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sie es viele mitgekriegt haben, Der Film wurde ja nach dem Buch geschrieben. Er hätte sich ja da mit eingebracht, aber er ist dann relativ schnell, also der Ende selbst ist ausgestiegen.
Genau.
Schwachsinn, uninteressant und so weiter. Und das Interessante war das, er hat geklagt, dass der Film nicht ins Kino kommt und dass es so ist und hat verloren. Als Autor. In allen Belangen. Ja. Schlechter Vertrag?
Schlecht verhandelt. Ja. Schlechter Vertrag, schlecht verhandelt. Wobei man sagen muss, dass ich meine, der zweite und dritte Teil von Unendliche Geschichte hat jetzt mit dem Buch nicht viel zum Tor. Der erste Teil hört eigentlich dort auf, ich glaube, das erste Drittel vom Buch, was dann eigentlich wirklich cool wird. Also richtig cool und nämlich auch ziemlich hardcore eigentlich. Ja. Und fast immer kindgerecht, stellen wir es, da hört der erste Film auf.
Das absaufende Pferd ist einfach ein Kindheitstrauma von jedem Kind der 80er.
Ja, ja. Der Atas, der arme Atas.
Ja, es gibt Dinge, da muss man durch. Ich sag nur das letzte Einhorn, da gibt's viel schlimmere Sachen.
Ey, der rote Stier, nichts ging.
Aber wie heißt's? Der Zeichentrickfilm Unten am Fluss heißt auf Deutsch.
Watership Down.
Leck.
Den kann ich mir nicht anschauen. Der ist so hardcore.
Der ist ab 6 Jahren.
Ja.
Ich sag nur Animal Farm. Watership Down.
Watership Down. Ich kann alle Menschen vertreten, aber Watership Down kann ich mir nicht anschauen. Mhm. Es geht einfach nicht. Es nimmt mit viel mit.
Der ist so schlimm.
Der ist so richtig arg. Der ist so absolut brutal auf seine eigene Art und Weise.
Ja.
Überhaupt zum Schluss, wo dann die anderen Hasen sind, die Efra-Fraß. Ah, das ist ja Gemetzel. Also lieber Zeichentrickfilm, aber Gemetzel. Ja.
Was mich zum Beispiel auch geflasht hat, war völlig anderes Genre, aber da hat einfach die Berichterstattung in den Zeitschriften und Zeitungen einfach dann nicht mit der Realität übereingestimmt. Und deswegen hat es mich dann so schockiert. Es ist ein echt geiler Film von Del Toro, das Pans Labyrinth. Das ist ein super Film.
Ah.
Aber wie er dargestellt worden ist, eben in quasi ein Märchen für die ganze Familie. Nein, das ist ein arschbrutaler Film. Und zwar so richtig. Mit teilweise eigentlich sogar relativ hohem Gore-Faktor. Und da finde ich die Freigabe ab 8 auch nicht ganz passend. Oder ist 10, ich weiß es nicht. Aber ich finde zu niedrig. Weil ich bin nämlich auch tatsächlich mit dem Zugang, also nicht im Kino gesehen, sondern auf Video gekauft. Das ist halt irgendwie Fantasy und so ein bisschen surreal und bla bla. Das hat mich dann schon geschreckt. Zweimal.
Also,
ordentlich.
Ab 6, gell? Das letzte Einhorn. Aber generell möchte ich mich bedanken für das wunderschöne und sehr informative Gespräch, mit was ich nicht gerechnet habe, war nicht nur das, dass du so ein breites Wissen hast über viele Dinge, sondern besonders neidisch auf deine ganz kleine Sammlung.
Also ich habe mir gedacht, dass man nicht glaubt hat, dass er lustig ist.
Wer ist lustig?
Du, niemand.
Ja, niemand. Er ist ja lustig.
Spaß haben, weitermachen.
Ja. Ich bedanke mich dafür und
ich sage danke für die Einladung.
In der einen oder anderen Version sicherlich wieder mit dem Weg laufen. Vielleicht auch nicht. Und klar.
Sehr gerne.
Aber wegen den Brettspielen und so weiter, wir müssen da, glaube ich, nochmal was machen unter Umständen.
Gerne und
jederzeit. Das Brettspielgeschäft in Linz.
Dann sage ich voll danke und gute Nacht in dem Sinn.
Danke
für dich
und einen schönen Abend.